Zeit für den Eurovision Song Contest hier im Sneak Pod, Folge 637. Wir sind in Edinburgh und sprechen für euch über den Film Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Mit mir hier, die Frau mit dem Bling Bling, das ist Robert Krüger.
Ach, jetzt wollte ich Volcano Man singen, dann machst du mich zur Frau. Hallo.
Und der Hetero-Russe, das ist Christoph Perner.
Und 12 Punkte gehen an Steffen Lisbeth.
Hallo. Das ist auch eine gute Anmoderation. Das ist, hast du ja vorher überlegt schon, ja?
Natürlich.
Hat er mitgedacht.
Sehr klug.
Ich hatte mir extra die Lyrics von Volcano Man rausgesucht.
Ich dachte nur, einer von euch nimmt schon. Dann wäre ich jetzt nicht blöd dargestanden, wenn es einer von euch... Na, egal.
Ja. Wie sind wir bei diesem Film gelandet? Wir haben letzte Woche, das wollten wir eigentlich on-air machen, haben wir jetzt dann aber heimlich off-air gemacht, weil wir es irgendwie nicht dran gedacht haben. Wir haben nämlich Netflix-Sneak mal wieder gespielt. Einer von uns hat sein Netflix aufgehabt, ein anderer hat eine Zahl gesagt und dann hat man gezählt. Und ich konnte den Christoph nicht davon überzeugen, eine andere Zahl als die 4 zu nehmen. Und deswegen schauen wir jetzt Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Worum ging's?
Christoph, das musst du machen.
Entschuldigung, es tut mir leid. irgendwie, dass beide den Film gesehen hat, das passiert halt irgendwie oder passierte in der Zeit lang nicht so oft. Und jetzt.
Also, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga ist eine Komödie mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Und die beiden.
1 Million anderen Leuten.
Das auch, ja. Die beiden spielen Isländer, die seit Kindertagen, also die zusammen aufgewachsen sind und die seit Kindertagen große Fans des Eurovision Song Contests sind. Und deren Traum es ist, irgendwann da mal aufzutreten und die bilden auch so eine Combo zusammen. Furchtbar trashige. Und durch durch wilde Zufälle passiert es tatsächlich, dass sie eben von Island ausgewählt werden, da nach Edinburgh zu reisen und dort eben in Schottland am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Ja, das ist so grob die Story. Und sie haben so ein bisschen Gegenwind, weil sie einmal ziemlich trashig sind und andererseits gibt es in Island so ein Komitee, die eigentlich gar nicht wollen, dass die da teilnehmen oder dass sie teilnehmen schon, aber sie wollen nicht, dass Island gewinnt, oder?
Genau.
Oder jeweils?
Island soll nicht erfolgreich
sein. Ja, zum Teil. Genau, manche wollen, dass Island erfolgreich ist, aber manche wollen auch, dass sie auf keinen Fall erfolgreich sind, weil sie Angst haben vor einem Staatsbankrott, weil man ja
im Folgejahr ausrichten müssen, ja.
Genau.
Ja. Übrigens toll gespielt, die Rolle von dem der da dagegen ist, den kennen wir ja aus Sex Education.
Seid ihr noch da?
Ja.
Ja.
Keiner traut sich weiterzumachen.
Hat's den Bob zerlegt? Ich dachte, der Bob wollte jetzt noch was sagen, aber da hat's den wohl zerlegt.
Ja. Nö, ich bin hier.
Dann rufen wir den direkt mal wieder an. Das fängt ja schon mal gut an. Er wird noch als anwesend angezeigt, das heißt, jetzt ist er rausgeflogen.
Gerade heute, wo wir teilweise ohne Netz
nur bei aufnehmen. Dir.
Nur bei mir. Also ich bin heute ganz ohne Netz. Ich habe heute keine eigene Aufnahme. Mal gucken, wie das klappt. Gut, dass der Bob rausgeflogen ist. Der redet jetzt noch weiter, merkt gar nicht, dass wir schon weg sind.
Dann kann man das elegant aneinander schneiden.
Genau.
Ja. So. Ich hole mal den Bob zurück. Gut. Der Bob ist wieder da.
Ja, da bin ich wieder. Habe euch noch wunderbar gehört und eure Philosophierung darüber, ob ich noch da bin oder nicht, aber ihr habt mich offensichtlich nicht mehr gehört. Ich weiß auch nicht.
Ja, okay.
Ich sagte nur, den Typen in dem Komitee, der nicht will, dass die da weiterkommen, den kennen wir ja aus Sex Education.
Ja, genau.
Ich habe den gesehen und habe gedacht, woher kenne ich das Gesicht, woher kenne ich das Gesicht?
Ich auch.
Ja, ja. Super.
Ja, ich dachte so, das ist doch bestimmt dieser berühmte Schwede, aber war es auch nicht, ja.
Na, jetzt spielt er ein Isländer, damals war dann.
Der ist doch Schwede, oder?
Ja. Kann sein. Norweger, Schwede, irgend sowas. Nun ja. Der Film hat so ein was für eine Art Humor, wie würdet ihr das einordnen? Das ist schon sehr klamaukig
typischen, auf eine Art. Ja, einen typischen Ferrell-Humor, gell? Typischen Will Ferrell-Humor. Also ich fand, ich weiß nicht, ob ihr den Film Eisprinzen gesehen habt zum Beispiel.
Haben wir den Sneak zusammen gesehen.
Den Sneak gesehen, gell? Ja,
wollte ich auch oder beliebige andere Will Ferrell-Filme, das ist schon, naja, war schon ein bisschen.
Aber sonst sind es immer so Buddy-Komödien, da sind dann immer noch andere Männer wichtig, mit denen er dann sich.
Ja, im Endeffekt auch, oder? Halt, der andere Buddy ist halt Rachel McAdams, aber.
Ja, aber da ist ja schon noch auch so eine leichte Love-Story drauf gerührt und
eine unbeholfene Love-Story, ja.
Ja, aber das ist ja gerade so süß irgendwie, diese wie unbeholfen und kaputt das alles ist, was da vor sich geht.
Ja.
Ja, aber dieses auch die Witze in so Schnitten oder so, das die Sache mit den zwei Wahlen zum Beispiel relativ am Anfang.
Oh, war das ist einfach so
kurz reingeschnitten und denkst dir, was war das denn gerade?
Ja, halt alle Island-Klischees, komm. Ja. Ein Klischee fehlt uns noch. Komm, machen wir es einfach hier, schneiden wir es hier rein.
Ja, genau.
Okay.
Dann brüllt er den Eisberg kaputt und so immer diese reingeschnittenen blöden Witze. Und, ja, aber irgendwie.
Ja, weil
Will Ferrell. Irgendwie hatte das was.
Ja, war schon spaßig, klar, wie es immer Spaß ist. Aber zum Teil so ganz hart an der Grenze zum Fremdschämen auch.
Oh ja, manchmal auch drüber. Also es gab so eine Szene, da habe ich dann kurz mal auf mein Handy gucken müssen. Ich habe nur noch zugehört, nicht mehr hingeguckt. So.
Echt? Welche war das?
Was? Wo?
Es war gleich der erste Auftritt, wo er noch oben in dem Regieraum ist und versucht, da runterzukommen und Leuten sein Fake-Gemächt ins Gesicht hält und noch Kommentare.
Oh, ja.
Da
muss ich dann
einfach mal kurz auf meinem Handy irgendwie nachgucken, wie der Norweger heißt oder der doch Schwede
ja,
ist.
Ja, genau, schlimm. Oh ja, hast recht. Ah. Ich habe noch gar nicht mein Buch aufgeschlagen. Was
du weißt noch gar nicht, was du jetzt sagen wolltest.
Aber Stefan könnte doch mal sagen, wie er das fand.
Also, als das letzte Woche entschieden wurde, habe ich mir gedacht, boah, nee, eigentlich hast du darauf gar keine Lust. Naja, vielleicht, dann habe ich angefangen und wollte den Film schon, also nicht so mögen. Also ich wollte ihn nicht mögen. Aber irgendwie hat er mich dann aber auch nicht geärgert. Und jetzt mal abgesehen von diesen ganz stumpfen Witzen, also wenn es so ganz Will Ferrellig wurde, da fand ich es nicht so schön. Aber sonst hat er mich eigentlich echt unterhalten und ich habe gern weitergeschaut. Auch als ich meine übliche Pause gemacht habe, habe ich nicht vergessen weiterzuschauen, sondern hab mir gedacht, ach, jetzt guckst du es fertig, das ist ja irgendwie doch ganz nett und ja, habe mich nicht gequält. Und das ist deutlich mehr als das, was ich erwartet habe. Was mich ein bisschen gestört hat, dass die ganzen Auftritte und diese ganze Situation dort, also dieses Eurovision-Fest, das ist für mich sehr stark mit der schwulen Szene verbunden. Und das taucht für mich viel zu wenig auf.
Was?
Ja, ich fand es viel zu
hetero. Diese Feier bei dem Russen?
Ja.
War doch so schwul.
Ja. Okay, aber es irgendwie, das fehlt. Das war irgendwie so, ja, oh nee, da geht noch mehr. Das fand ich so,
Okay, hat mir jetzt nicht so gefehlt. Also ich fand das durchaus vertreten und eben auch so.
Also und ich hätte gerne Namensschilder gehabt. Für die ganzen Kanäle, die ich nicht erkannt habe. Also Conchita Wurst habe ich erkannt, okay, aber sonst.
Ja, und Alexander Rybak, oder?
Nee. Wen?
Aber Graham Norton.
Diesen.
Graham Norton habe ich gekannt, ja.
Den Norweger mit der Geige?
Nee, ich gucke ja keinen Eurovision, deswegen.
Ach so, okay.
Das letzte Mal, als ich nicht direkt geguckt habe, sondern es nur so die komplette Sendung mitbekommen habe, als Lena hieß die, ja, gewonnen hat, da habe ich in der Ober gearbeitet. Und da lief das, weil irgendwie eine private Party war. Und dann habe ich irgendwie ihren Auftritt habe ich geguckt. Und den Rest habe ich gehört, weil der Fernseher natürlich nicht zur Bar geguckt hat, sondern in den Raum. Das war das letzte Mal für mich, dass ich Eurovision mitbekommen habe, auch mehr passiv als.
Das ist 10 Jahre her oder so, oder?
Keine Ahnung.
Mindestens. Eher so mehr.
Ganze epische Entwicklung von Trickkleidern verpasst. Also.
Stimmt.
Einiges passiert.
Ja, es ist nicht so meins.
Naja, dann hast du jetzt immerhin mal so einen fiktiven ESC gesehen.
Wie echt war denn diese Produktion? Das war ja eine Riesenhalle und
also, ja. Da bin ich dran.
Okay.
Also nochmal zu den Cameos. Das war ja so ein Medley, was die da gespielt haben auf dieser Party von dem Russen, ne? Das fand ich grandios. Also das hat richtig super. Spaß gemacht.
War richtig schön.
Ja. Diese Produktion, also überhaupt, dieser Film, der strotzt ja nur so vor Fehlern. Ne? Also wenn man so ein bisschen Ahnung von mir ist, ja, das ist tatsächlich zum Teil, man muss sich immer so sagen, so, ja, okay, das ist halt für einen Film abstrahiert.
Das ist das, was die Amerikaner darüber denken wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist eben das. Zum Teil habe ich mich eben gefragt, okay, ist es einfach nur das, was jemand darüber denkt, der einfach keine Ahnung davon hat. Dann habe ich aber gegoogelt und herausgefunden, dass Will Ferrell wohl doch Ahnung davon hat, weil er ein großer Fan vom ESC ist, seit 20 Jahren. Weiß ich nicht. Aber es waren halt so ganz, also so vom Ablauf und Qualifikation und also da hat halt nichts gestimmt. Die hatten ja richtige Instrumente. So zum Beispiel, dass der am Ende dann Klavier spielt plötzlich. Das ist halt Quatsch. Also die spielen halt keine Instrumente beim ESC. Es darf nicht sein. Und
wieso? Oder auch die keine Instrumente spielen?
Weil es nicht geht. Also weil es für du kannst ja, wenn du im Fernsehen auftrittst, musst du dich entscheiden, für wen spielst du? Für das Publikum oder für fürs Fernsehpublikum oder fürs Saalpublikum. Und der ESC ist halt darauf optimiert, dass es im Fernsehen gut klingt. Und das geht halt nicht mit.
Achso, weil du das du nicht spielst. So mikrofonieren kannst.
Genau, du kannst es nicht live spielen.
Es ist halt auch, ich glaube, irgendwie die Argumentation ist auch immer, dass bei live einfach auch zu viel schief gehen kann irgendwie. Und also genau weiß ich, die machen es halt nur mit Vollplayback.
Genau, Vollplayback, also nicht mehr der Gesang.
Ja, der kann.
Das weiß ich nicht.
Doch, nee, ich glaube,
du hast recht. Der
ist oft zu falsch.
Ja. aber.
Nicht mal Audition angehängt oder so, ja.
Ja, auch diese ganzen choreografierten Sachen, wo der Typ mit der Steadicam exakt weiß, wo er langlaufen muss und so weiter. Das ist alles rehearsed. Du kannst da nicht einfach nochmal irgendwas ändern.
Ja, genau.
In deinem Auftritt da irgendwie plötzlich was anders machen, dann rennt der Typ mit der Steadicam nicht einfach um.
Genau. Und das, mein letzter, da direkt Aufreger, jetzt noch 10 Jahre später. Der Auftritt von Lena war ja dann, und dann hat sie gewonnen und dann hat sie das Lied nochmal gesungen und die Kamerafahrten und alles war genau gleich.
Ja, genau.
Da kotze ich.
Genau deswegen.
Was soll das denn? Denkt euch halt irgendwie drei Sachen anders aus, aber nee. Es sieht toll aus, es sieht echt schick aus, aber beim zweiten Mal hintereinander ist halt sofort langweilig.
Ja, genau.
Tja.
Ja. Ja, und auch zur Qualifikation, ja, also dieses, was man ja weiß, wenn man einmal ESC geschaut hat, so dass eben so ein paar Länder qualifiziert sind und eben nicht durch ein Halbfinale müssen, und wie dieses Halbfinale abläuft, das ist halt, also das war halt falsch dargestellt, aber.
Inwiefern, da muss jetzt für mich und die drei Hörer, die nicht jedes Jahr ESC gucken,
erklären? Die paar Länder, die so stark sind von den Zuschauern her, dass man sie nicht. Dass man will, dass sie dabei sind im Finale, also zum Beispiel Deutschland.
Und weil die so viel Geld geben.
Ja, genau. Die müssen halt nicht durchs Halbfinale, ne? Also es sind, glaube ich, 5 Länder.
Aber Spanien, der Russe musste Frankreich, ja auch nicht.
Oder? England, Dings, genau. Russland müsste auch nicht, genau.
Ja, aber der war ja auch, also der war ja nur so als Fan dabei gestern. Also
ja, aber das hat er gesagt, ja, aber der wurde dann trotzdem in der Liste von dem Halbfinale wurde er trotzdem geführt. Das war auch total verwirrend. Dann, dass die alle nur 8, 10 oder 12 Punkte kriegen, ist ja auch Quatsch. Die kriegen ja auch die 1 und 2, 3, 4 und so weiter Punkte. Die werden nur nicht genannt explizit. Also es ist halt.
Ach so.
Ist halt alles Blödsinn, aber egal. Ja. Oder auch das Land, wo es stattfindet. Das ist auch automatisch im Halbfinale. In dem Fall jetzt England, obwohl England ja eh im Halbfinale ist, weil es groß genug ist. Aber es sind, wurscht,
es sind, drum, vier, ja. Also, es sind vier Länder,
vier, ja.
Die biggest financial contributors to the European Broadcasting Union, die übrigens den Film unterstützt haben, stand im Vorspann. Frankreich, Deutschland, Spanien und England.
Ah. Also die geben es tatsächlich
dann ist es irgendwie...
Das wusste ich gar nicht.
Ich kann es jetzt gerade nur überfliegen. Irgendwie sind es jetzt auch Big Five, keine Ahnung. Müsste man mal genauer lesen. Steht in der Wikipedia.
Ja, das alles konnte ich aber ein bisschen wegschieben, das fand ich nicht so schlimm. Was ich seltsam fand, war das Alter von den beiden. Es hat mich zunehmend verstört, muss ich sagen, weil da irgendwie ja nichts zusammengepasst hat. Das fängt ja an 1974, wo er ESC schaut mit Familie und da ist er... So, wie alt ist der da? 7 vielleicht?
Ja, sowas.
Ja,
das würde auch zu seinem tatsächlichen Alter passen, also zu Will Ferrells Alter. Rachel McAdams ist zu diesem Zeitpunkt noch 4 Jahre lang nicht geboren. Also, ja, die ist einfach viel jünger. Kann man auch sagen, okay, also, und ihre Figur findet da statt in der Szene, ja. Also, ihre Figur ist da vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre jünger als er. Jetzt hochkommt er höchstens 2 Jahre. Eher nur 1 Jahr. Also sie ist fast gleich alt. Und dann später sind die ja beide erwachsen und sehen so aus, wie wir sie halt kennen. Und ihm sieht man halt an, dass er jenseits der 50 ist, gell? Oder sogar
weiß nicht. Fandst du das so schlimm?
Ja, und das fand ich störend, weil, also später ist, ich wusste nicht, wie alt, also ich musste dann gucken, wie alt Rich McAdams ist, also die ist so alt, ein bisschen jünger als ich. Ich dachte halt, dass die noch deutlich jünger ist, weil sie halt auch super aussieht. Und er sieht halt überhaupt nicht super aus. Er sieht halt echt aus wie ein krass alter Mann. Also für mich war das so, okay, es ist eine 35-Jährige und ein 60-Jähriger. Und die haben wir in der ersten Szene gesehen, wo sie gleichaltrig sind. Und das fand ich so,
ja, fast. Ja.
Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und auch dass die dann, ja, irgendwie deren Chemie beim Eurovision Song Contest war irgendwie für mich so, die hatten so was Kindliches. So, die Therese hat auch irgendwann gesagt so, ja, wie alt sollen die denn da sein? Die sollen doch so 25 sein oder so. Weil so auch wie die miteinander umgegangen sind, so diese Beziehungsgeschichte oder Nicht-Beziehungsgeschichte, dieses Unbeholfene, das wirkte wie so ein früher Twen höchstens.
Ja.
Also nicht nur wie die angezogen, die waren ja auch angezogen wie Teenager, sondern eben auch wie die sich verhalten haben. Die haben sich nicht verhalten wie ein 50-Jähriger, sondern halt wie ein höchstens 20-Jähriger oder höchstens 25-Jähriger. Also das hat für mich irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst.
Also wie alt ist Rachel McAdams? Sowas wie 40 oder so?
Sie ist 78 geboren, also sie ist 41.
41, okay. Und wenn du das, so wie wir es gerade ausgerechnet haben, wenn wir davon ausgehen, dass der Film 2020 spielt.
Er spielt 2020, ja. Das sagen wir ja, einmal.
Dann müsste Will Ferrell 52 sein und wenn sie 4 Jahre jünger ist, sie demzufolge 48, da ist nur 7 Jahre daneben. Das finde ich jetzt nicht so drastisch. Das kann man schon
machen. Ich finde, die sehen halt so krass unterschiedlich aus. Also,
ja, gut, aber
ja, und dann noch seine viel jüngere Schwester sein
Verhalten oder sein halt.
Ja. Und ihn hätte man ja ruhig ein bisschen jünger machen können, so mit diesem Zottelchen und so. Also, fürchterlich.
Ja, er hat auch dieses, ja gut, aber er hatte dieses Kinn und so, er wirkt halt einfach wie ein alter Mann, das ist so.
Ja.
Ja, Lars ist halt
weird. Er wird dann ja mit der Zeit so ein bisschen breiter.
Das sagen auf der Insel alle.
Ja, stimmt. Ah, naja. Ja, war ja lustig, dass es 2020, ESC 2020 darstellen soll, den es ja nicht gab.
Ja. Aber der wäre auch nicht in Edinburgh gewesen, oder?
Nee.
Hat's ja gewonnen.
Hat er nicht dieser Portugiese gewonnen? Oder verwechsel ich das jetzt? Der Salvador Sobral? Oder war das vorletztes Jahr?
Genau.
Oder Netta?
Keine Ahnung.
Oder Netta? Waren die letzten 2 Jahre, glaube ich.
Nee, ein Holländer hat gewonnen.
Wirklich?
Duncan Lawrence.
Oh, dann habe ich es letztes Jahr verpasst, glaube ich.
Es wäre in Rotterdam gewesen. Jetzt ist nächstes Jahr in Rotterdam. Ich habe gerade hier nachgeguckt.
Aber das ist doch irgendwie auch schön, dass dann, wenn der ESC 2020 ausgefallen ist, dass dann ausgerechnet in diesem Jahr dieser Film in die Bresche springt.
Ja, das habe ich
jetzt gefragt. Doch einen haben ESC den, gab irgendwie auf eine Art.
Haben die den jetzt extra noch innerhalb von 2 Monaten gedreht? Kann ja nicht sein, oder?
Ja, wie willst du denn in so einem Raum drehen? Also eine Party oder sowas.
Nein. Dreharbeiten jetzt im Moment sind genauso runtergefahren wie alle anderen möglichen Corona-Problematiken.
Ach so, also, ja, logisch, das geht ja noch. Ja,
die werden, werden es garantiert nicht jetzt erst gedreht haben, das definitiv nicht.
Okay. Echt, die Dreharbeiten von so Filmen sind jetzt auch runtergefahren? Das heißt, wir
kriegen jetzt bald keinen
Nachschub mehr an Filmen, oder was?
Es kommt drauf an, wo und wie sie stattfinden sollten, aber ja, es ist zumindest in Teilen ist sowas auch davon betroffen gewesen, ja. Das habe ich schon öfter so von Schauspielern, denen ich irgendwie auf Instagram folge oder so.
Das ist ja nach wie vor, das wird ja eher noch schlimmer in Amerika.
Ja, gut, aber hast ja auch Dreharbeiten, die sind dann irgendwo in Kanada oder die finden irgendwo anders statt, wo dann vielleicht schon wieder Lockerungen sind. Das ist ja nicht immer alles nur direkt in den USA.
Aber jetzt sag mal, wenn die jetzt, also bei so Dreharbeiten, ja, wenn die wirklich internieren und durchtesten, dann können die doch auch, also ich habe heute irgendwas gelesen, da ging es um Soap Operas. Und dass das irgendwie da nicht stattfindet, in so gut wie allen bisher, also Corona. Und dass aber trotzdem mit Abstand gefilmt wird, ist ja auch nötig, weil die sind ja im tagtäglichen Leben in Deutschland. Aber wie ist das denn? Du kannst doch irgendwo einen Film drehen, von mir aus in Kanada irgendwo, und dann die Leute eben, wo du sicher bist, die haben es nicht, dann eben ohne Abstand.
Nein, das willst du nicht hinkriegen. Oder? Das ist vielleicht, wenn du irgendwie Star Wars
trainieren oder was?
Ja, wenn du vielleicht Star Wars drehst und fährst dafür irgendwo in Tunesien in die Wüste und baust dir da so ein halbes Zeltlager für 500 Mitarbeiter irgendwo in die Wüste hin. Aber wenn du das so
üblich Star Wars in einem, die sich eh nicht so nahe kommen, da ist egal.
Egal. Am
Schluss machen sie alles mit der Force. Aber
du hast ja nicht nur Leute vor der Kamera. Du hast ja allein Make-up und Maske und so weiter. Die Leute sind im Zweifel von irgendeiner lokalen Produktionsfirma. Die gehen genauso jeden Abend nach Hause. Wohnen dann halt da irgendwo in Kakalakuka-Land. Und da sind an einem so einem Drehtag insgesamt greifen da wahrscheinlich von einem Hollywood-großen Film, ja, greifen 300-400 Leute irgendwie ineinander, damit dieser ganze Drehtag abläuft. Und die Hälfte davon ist vielleicht von lokalen Firmen, die da irgendwie wohnen, leben, arbeiten. Und der Rest, der wohnt vielleicht in irgendwelchen Hotels.
Du kannst sie doch genauso wie du, weiß ich nicht, wie sie jetzt die Basketball-Bundesliga oder wie sie in den USA haben, sie doch auch irgendeine Liga, einfach, okay, dann gibt's halt keine lokalen Make-up-Artists, sondern wir nehmen halt unsere und dann sperrst du halt 400 Leute ein und dann machen die den Film. Und dann hast du halt eben nur 3 Locations und ein großes Studio und gibt halt nicht mehr. Der Rest muss halt CGI machen.
Ja, wenn du das so durchziehen kannst und die Leute findest, die da mitmachen, dann vielleicht.
Naja, wenn du Gehalt hast oder kein Gehalt, dann machst du auch schon mit. Also, mein Gott.
Ja.
Ich weiß nicht, hört ihr den Buschi-Podcast? Hier mit Schmizo und Buschi? Der macht doch dieses Ninja-Warrior-Dings.
Mhm.
Die haben jetzt gerade aufgezeichnet und der war halt 3 Wochen in Köln im Hotel oder in der Halle und hat moderiert 12 Stunden am Stück. Und war nicht zu Hause Familie, sonst irgendwo. Nee, der war in dem Hotel und der war in dem Studio. Fertig. Und dann haben die Ninja-Warrior-Dings da komplett abgefilmt. Und die Athleten genauso. Es war halt alle eingesperrt. Fertig. Kameraleute und so.
So eine Fernsehproduktion, das sind dann eine sehr viel überschaubarere Anzahl an Leuten. Das ist sicherlich immer noch deutlich mehr, als man vor der Kamera sieht, klar, logisch, aber so ein Ninja-Warrior-Ding in einem so einem Studio drin, ja, da hast du 4, 5 Kameraleute, ein bisschen Regie, ein bisschen Licht, das sind im Zweifel Leute, die zusammen in einen Reisebus passen oder anderthalb davon. Das sieht bei einem Hollywood-Film ganz, ganz anders aus.
Ja, aber es ist ja auch nur größer.
Wir werden es ja sehen, gell? Ich meine, wenn wir nächstes Jahr keine Hollywood-Filme mehr haben.
Dann gucken wir nochmal alle Vikings oder so.
Genau.
Eher nicht.
Ja, ich hab Bock, wieder Spartacus zu schauen.
Da gab es doch jetzt, hat nicht unser Twitter-Account mit jemandem diskutiert?
Ja, ich hab, genau. Da hat sich eine, ich glaube, von den Franken, oder? Von dem Podcast, hat sich über eine bestimmte Folge in der ersten Staffel mokiert. Dann habe ich kurz geguckt, welche das ist. Und da habe ich mir gedacht, boah, das war doch eine von den Glanzlichtern, war doch grandios. fantastische Möpse und Blut und Drama und also wirklich grandios. Und ja, da habe ich direkt Lust bekommen, es mal wieder zu schauen.
Okay.
Und hast du gemacht,
oder? Ich habe dann die Frage gestellt, warum schaut man dieses das überhaupt, wenn man den Wert dieser Folge nicht erkennen kann. Aber hat er ja gesagt. Ja. Schön. Mache ich dann am Weihnachten wieder. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt immer in der Adventszeit werde ich Spartacus schauen. Ja.
Jetzt können wir auch mal einen Shoutout an den Podcast geben, die uns so lieb besprochen haben. Wie heißt das? Klaus und Karl? Nee.
Andreas und Umberto.
Andreas und Umberto, Entschuldigung.
Genau.
Ja.
Ich kann es mir auch nicht merken, weil die beiden ja nicht Andreas und Umberto heißen, aber egal.
Ich verstehe es auch nicht, aber...
Ist bestimmt mal erklärt worden in Folge 1 bis so und so viel. Aber...
Hören mir.
Es war sehr nett. Es wurde... wir wurden erwähnt und wir wurden mit sehr viel Lob überschüttet und wir danken herzlichst.
Sehr viel berechtigtem Lob natürlich.
Of course. So, wir müssen jetzt mal den Eurovision Song Contest Film nochmal abbinden, nachdem wir jetzt schon in Hollywood waren, wo irgendwie die Industrie niedergeschlagen wird oder so.
Ups.
Und
ach hier, über Akzente müssen wir noch sprechen.
Ja.
Ich habe es nämlich erst versucht, auf Deutsch zu schauen. Vollkommen unmöglich.
Okay, weil?
Es funktioniert halt gar nicht. Ich habe es gesagt, da fehlt irgendeine Witzebene. Irgendwas verstehe ich nicht. Ja? Das kann doch nicht sein. Und dann haben die das Lied zusammengespielt und da habe ich gesagt, okay, das hat keinen Sinn, das auf Deutsch zu schauen. Und habe auf Englisch umgeschaut und habe es dann nochmal gestartet auf Englisch, weil es war halt zu offensichtlich, dass ich, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich's, weil die halt ähnlich wie bei Norseman zwar Englisch sprechen, aber mit isländischem Akzent, isländischen Akzent, Pierce Brosnan übrigens norwegischen Akzent, sehr lustig. Warum auch immer.
Also die Akzente waren ganz seltsam. Zwischendrin hatte ich auch bei einem den Eindruck, der spricht fast einen mexikanischen Akzent. Also, wenn die sich bemüht haben, also da war so viel Quatsch bei, aber.
Ja, weil es halt keine Isländer waren.
Ja.
Ich meine, da waren ja alle, ja, wie gesagt, der Schwede da aus dem Hobbit oder aus, Sex Education. Da weiß ich jetzt gar nicht, was der für einen Akzent hatte, aber ich glaube, das war eher ein schwedischer. Also würde ich annehmen, weil der Schwede
vermutlich
ist. Vielleicht kann er auch einen isländischen Akzent, kann sein. Aber Pierce Brosnan war halt, also norwegischer Akzent, das war halt Quatsch, aber ist ja egal. Und der ist ja auch kein, der ist ja halt Brite, gell? Und die Amerikaner mit ihren gewollten isländischen Akzent, super. So lustig.
Ja, ich hatte immer den Eindruck, die können nicht richtig Englisch reden.
Ja, es sind auch so Witze drin gewesen, wo man auch nicht weiß, ob der, also da hatte ich zwischendurch mal kurz den Untertitel an und dann waren da so Witze, zum Beispiel, wo er über andere Bands redet, die an so Liebesgeschichten kaputt gehen und redet dann über Simon und Garfunkel und betont das so ganz komisch und sie antwortet, dass sie auch schon mal von Simon und Garfunkel oder so ähnlich gehört hätte und im Untertitel steht auch Simon.
Simon, ja.
Und ich dachte so, ist das der Witz von dem Untertitelmann oder hat sie es wirklich gesagt, weil sie hat so ein bisschen weggenuschelt und dann...
Nee, er hat es ja auch gesagt vorher.
Nee, aber bei ihm steht im Unterschied noch Simon und Garfunkel. Und sie sagt dann, ja, sie hätte von Simon und Garfunkel gehört oder so ähnlich. Und ja,
dieser Witz ist mir entgangen, weil ich keinen Untertitel geschaut habe. Weil ich dachte, so ein Quatsch, das kann ich auch auf Englisch schauen, das ging auch.
Nee, ich hab's auch erst ohne Untertitel und dann habe ich gedacht, der hat Garfunkel so komisch gesagt und dann wollte ich gucken, ob ich jetzt falsch verstanden habe, was er gesagt hat, habe ich 10 Sekunden zurückgemacht und habe einen Untertitel angemacht und dann habe ich das mit dem Seaman, den hatte ich nämlich ursprünglich auch überhört. Ja, schön.
Sehr lustig.
Aber das beantwortet meine Frage, ob Deutsch funktioniert.
Nein.
Hatte ich mich zwischendurch mal irgendwann gefragt, aber das ist interessant, ja.
Gar nicht. Das hatte ich auch überlegt. Mal gucken, was der Christoph sagt. Okay, kann man nicht auf Deutsch gucken.
Nee, geht nicht. Und bei Norseman zum Beispiel, den gibt es ja nicht mal auf einer anderen Sprache. Da gibt es den gibt es ja nur auf. Ich glaube, den gibt es nur auf Englisch mit einem lustigen norwegischen Akzent. Ich meine, es gibt ihn auch auf Norwegisch, aber nur in Norwegen. Aber da kann man sich auch drüber streiten, inwieweit das dann lustig ist. Ich glaube, die Norweger schauen es zum Teil auch auf Englisch, weil es halt einfach total trashig lustig ist, dieses Englisch mit norwegischem Akzent und geht halt in der Synchronisation kaputt.
Okay, wie fanden wir das jetzt? Ihr müsst Punkte geben.
Ja, oh, total schwierig. So richtig fantastisch unterhalten war ich nicht, muss ich gestehen. Ich fand es schön, die Leute mal wieder zu sehen vom Grand Prix. Also ich muss sagen, das Cameo, das hat mir am meisten gegeben. Die Story war schon, ja, es war schon arg mit der Brechstange, Will Ferrell-mäßig, halt Gags reingebaut.
Ja, die viele Gags waren einfach drüber, fand ich.
Ja. Ja. Also, ich kann dem nicht viele Punkte geben. Ich finde, das ist eigentlich kein guter Film. Also, der macht schon irgendwie Spaß auf eine trashige Weise, aber das ist eigentlich kein guter Film. Also, irgendwas zwischen 6 und 6,5. Okay. Ja, 6,5 von mir aus.
Ich dachte jetzt, wo du so erst so, oh, war gar nicht so schlecht und dann immer schlechter, so, oh Gott, jetzt gibt es ja nur 3 oder 4 Punkte. Und hatte mir überlegt, so, ja, so, ich fand eigentlich ganz gut, hab mich nicht geärgert, hab den, wie ich vorhin schon gesagt, war gern weitergeschaut und fand ihn auch großen Teil lustig. Ja, so 6,5, 7 Punkte wirst du ihm geben. Na, 6,5. Und dann gehst du immer weiter runter, so, ja, komm, 6,5 gebe ich jetzt wirklich. Dann gibst du auch 6,5 mit der ganz anderen
Begründung. Sehr gut.
Also 6,5 auch von mir.
Ja, weil es doch, ich meine, es war ja eigentlich so ein Thema und eine Location, die ich eigentlich lieben wollte. Ja, wo ich dachte so, ja geil.
Jetzt, das wird, ihr seid von zwei unterschiedlichen Richtungen auf diese 6,5 zugegangen.
Genau, ja. Ja, du hast gehofft, ja. 9 Punkte und geil. Und ich habe ja, befürchtet, genau, so ja, ich 2 gedacht, Punkte
der,
und
der größte oh Spaß.
Gott.
Ja, und ja, dann genau. Treffen wir uns bei 6,5.
Sehr schön. Ja, schön. Robert?
Ach nee, du hast ja, schließ mich der Punktzahl an. So, das hat...
Na also.
Das hat Spaß gemacht, aber ja, klar, diese Story, die Art, wie sie sich qualifizieren und so, das ist alles, das springt dann einfach so der, ah, da haben wir jetzt keine Zeit für im Skript, da machen wir jetzt hier und fertig. Ja, genau. Das springt dann ja, so einen an, wo man denkt so, ey, really, das ist die Abkürzung, die ihr gehen wollt? Aber ja, von mir aus, dann hat und er halt
das
mehr.
Das fand ich sogar ganz lustig.
Ja, der Fallout dieser
Arm?
Szene.
Der Arm.
Der Arm war...
Fantastisch.
Ja, der Fallout dieser Szene war ganz unterhaltsam, könnte man sagen. Ja. Aber wie das so ist, dann hat der Film halt mehr Zeit, die anderen Scherze zu machen, weil er sich nicht mit solchen Story-Nichtigkeiten befassen muss. Und der trotzdem irgendwie hatte das was. So, es sprach mich auch an. Irgendwie fand ich das liebenswürdig.
Ja.
Ja. Also genau. Haben wir 6,5.
Dann lass uns trinken.
Ja, das muss man einig.
Ja, kommen wir zum Hauptgrund, weswegen wir hier sind. Nee, was?
Das ist doch nicht so.
Es ist Zeit für die Droge der Wahl und es ist natürlich wieder Zeit für das große Spiel. Welche Flasche trinke ich heute leer? Gentlemen.
Ich werde, da spiele ich heute
ich
wirklich mal mit.
Ich werde nicht ganz schaffen. Ja, mach.
Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
Nee, mach du.
Ich baue hier gerade noch Eiswürfel. So, ja, ich hab 2 Flaschen Gin hier stehen. Die eine Gin Mare, die werde ich heute wirklich leer machen. Und damit mache ich mir einen Gimlet. Und weil das wirklich nur noch so ein winziger Rest ist, habe ich hier noch den Sipsmith VJOP stehen, mit dem ich danach auch noch einen Gimlet vielleicht machen werde. Da ist aber noch so viel drin und der hat so viel Prozent, wenn ich den leer mache, bin ich tot. Also das lasse ich.
Okay.
Jetzt stell dich mal nicht an.
Okay, was macht ihr?
Ich wollte eigentlich Brandy trinken, hatte ich heute Lust drauf. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, ich versuche ja eigentlich immer, passend zum Film irgendwie zu trinken. Und deswegen dachte ich, ja, es findet ja so wunderschön in Edinburgh statt. Ich muss sagen, das hat mir auch Spaß gemacht, wie sie Edinburgh gezeigt haben. Obwohl es natürlich auch sehr fiktiv war. Deswegen trinke ich einen schottischen Whisky. Nicht aus Edinburgh. Und zwar Royal Lochnagar. Den habe ich hier schon öfter getrunken, den 12-Jährigen. By appointment to their late majesties, Queen Victoria, King Edward und King George. Irgendwie so schottischer Hoflieferant oder so.
Oh. Ich habe jetzt ja meine neue Bar. Das heißt, die Flaschen, die jetzt hier drin wohnen, im Wohnzimmer sozusagen, die müssen ja so langsam rausgetragen werden oder eben ausgetrunken werden. Und jetzt habe ich vorhin beim Suchen und Überlegen, was ich denn trinken könnte, festgestellt, dass mein Corn and Oil, also das Falernum und die Flasche Gosling, die hier drin steht, doch einen Füllstand erreicht haben, dass man das vielleicht schaffen könnte heute. Also wenn die Sendung lang genug geht, schaffe ich es auf jeden Fall. Oder ich zügig trinke, also das Falernum ist nicht mehr viel.
Ich habe gerade einen Fehler gemacht.
Ich auch.
Was?
Welchen Fehler hast du gemacht? Ich kann meinen auch korrigieren.
Ich habe meinen auch korrigiert und das ist ja das Furchtbare. Ich habe als erstes 1 cl Lime Juice reingemacht und dann habe ich gedacht, na gut, dann schütze das jetzt da drauf und vielleicht sind es 3 cl, vielleicht sind es 4, vielleicht sind es, weiß ich nicht, wird man sehen. Um dann gibt es halt ein Gimlet, ja. Dann habe ich das in den Jigger gegossen, um zu gucken, wie viel es ist, und es sind 1,9 cl. Und da habe ich gedacht, das wird ein sehr blöder Gimlet. Und dann habe ich den Lime Juice einfach nochmal einen Schluck rausgetrunken, bevor ich den Jigger rein entleert habe. Und das ist wirklich fies.
Oh, Lime Juice
Pudding. Aber wo ist das Problem bei 2 cl Lime Juice? Das ist halt 8:2, oder?
Nee, er hat nur 2 cl Gin und 1 cl Lime Juice schon in der Flasche. Im Dings.
Im Glas, genau. Es wäre. Der
Ach Gimlet so, du wäre hast 1 nicht mehr zu 1,9 gewesen.
Ja, genau, die Gin-Flasche.
Weil du nicht mehr genug Gin übrig hast.
Ja, exakt.
Ja, dann würde ich einfach Gins mischen.
Nee, das soll ja nur zwei
Gimlets. Stell dich nicht so an.
Ich habe jetzt einfach den Lime Juice nochmal einen Schluck abgetrunken, was halt fies ist. So, pur.
Oh, ein bisschen Limettensirup ist schon schön.
Klebrig wie Gummibärchen.
Ja, und was hast du für einen Fehler gemacht, Christoph?
Ich wollte ja erst Brandy trinken, habe deswegen hier schon ein Brandy-Glas stehen und habe natürlich den Whisky nicht in das Whisky-Glas gegossen, sondern ins Brandy-Glas. Aber ich werde ein Foto davon machen und dann werde ich es umgießen.
Oh mein Gott.
Möchtest du nicht ein Foto machen,
wenn
du umgießt? Ah nee, dann landet es im Aufnahmegerät und alles.
Ey, das ist eine gute Idee, das werde ich tun. Taktische Idee. Und ich werde zeigen, wie nah ich an dem Aufnahmegerät. Oh Gott.
Oh Gott, mach das nicht. Ehrlich. Das geht schief. Vor allem bist du jetzt gleich schon wieder dran. Haben es alle überlebt?
Ja. Ich glaube schon. Ja, ich habe keine Sorge gemacht. So, ich bin dran. Mit was denn?
Du bist dran. Du hast nämlich Elstner geschaut.
Ach Gott.
Der Rest hatte Angst. Das
ist schon wieder 2 Wochen her.
Ja, du wolltest irgendwas dazu sagen. Steht in unserem
Kapitelmarken-Dokument. Ja. Warte mal, habe ich dazu was aufgeschrieben?
Nein, alles klar, nächstes Thema.
Notiz sagt, erster Bullet Point, Frank. Fertig, Seite ist sonst leer.
Warum habe ich dazu echt nichts aufgeschrieben? Das kann doch nicht sein. Lass mich noch mal kurz gucken. Nee, ich habe nichts aufgeschrieben, aber macht nichts. Ich sag da trotzdem was zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wisst ihr, wie das heißt? Wetten, das war's. Ja, das soll im Endeffekt, also es läuft auf Netflix und soll der Abschied von Frank Elstner aus dem Showbusiness sein, weil Frank Elstner hat ja Parkinson und hat sich jetzt entschieden, sich zurückzuziehen. Und soweit ich weiß, gibt es dieses Format schon länger auf YouTube und jetzt sind praktisch die letzten 5 Folgen hat er auf Netflix eben von Netflix produzieren lassen oder auf Netflix gehostet oder keine Ahnung wie. Und das Konzept ist eigentlich ganz simpel. Es ist ein Interview. Er interviewt in diesem Fall jetzt, wie soll man es nennen, so die junge Garde der deutschen Fernsehunterhaltung. Ich glaube, so ist es gemeint. Und nehmen immer 1:1 Interviews. Die sitzen an einem Tisch und trinken Wein meistens, wenn sie nicht Alkoholiker sind und unterhalten sich so und er interviewt die halt. Das sind kriege ich jetzt zusammen, wer es alles ist: Klaas und Joko und Daniel Brühl und Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche.
Bin jetzt sehr gespannt, wie dein Satz jetzt weitergeht.
Wie steht ihr zu Elstner? Erstmal vorab.
Leidenschaftslos, ich habe da mehr Meinung zu den Gästen.
Ich habe den ja früher quasi, als man mit seinen Eltern noch Samstagabendshows geguckt hat, da war der halt einer von den Großen und irgendwie gehört er für mich da dazu, aber
ich muss ja gestehen, ich kann mich an die Zeit mit ihm bei Wetten, dass nicht mehr aktiv erinnern. Ich weiß nicht genau, bis wann er Wetten, dass moderiert hat, aber mir ist bekannt, dass der im Endeffekt Wetten, dass erfunden hat und aus der Wiege gehoben hat und so. Aber so richtig, also aktiv erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Ich eher so in der Rückschau immer und in anderen Formaten dann. Und ich fand ihn immer irgendwie komisch angestaubt und irgendwie total strange in seiner Moderationsart, so eine komische, betuliche Moderationsart.
Ja, genau, betulich, das stimmt.
Ja. Und das hat er halt jetzt nicht nur immer noch, sondern halt, ja klar, er ist halt jetzt auch noch irgendwie 80 oder fast 80. Und das hat er halt immer noch oder noch extremer. Es passt halt jetzt eben auch noch so zu ihm. Und ich schaffe es aber nicht, ihm dabei zuzuschauen und mir zu sagen, ja, okay, ist halt ein alter Mann, der redet halt so. Sondern ich sehe halt immer so, ja, okay, das ist halt seine Masche, die er seit Jahrzehnten macht und die mir absolut nicht runtergeht. Und dann kommt noch dazu, dass ich finde, dass er ein fürchterlich schlechter Interviewer ist. Also ich finde, der stellt immer doofe Fragen, immer unpassend, immer, wo ich mich dann frage, so, ist das blöd zusammengeschnitten? Also lustigerweise unterhält sich mit Lena Meyer-Landrut gleich am Anfang über ein Interview, was er irgendwie vor 10 Jahren oder so mit ihr geführt hat, wo er irgendwie so schlechte Fragen gestellt hat, weil er so schlecht vorbereitet war und was dann irgendwie katastrophal in die Hose gegangen ist, wo ich mir dachte, ey, das machst du doch hier genauso. Und zwar bei jedem Interview. Und nur weil du den fürchterlich Honig ums Maul schmierst, jedem einzelnen von denen, fürchterlich, also es ist total schleimig, heißt es nicht, dass du bessere Fragen stellst. Du stellst immer noch beschissene Fragen oder immer noch Fragen immer genau in dem Moment, wo die eigentlich noch gar nicht dran sind oder wo sie schon nicht mehr dran sind oder irgendwie peinlich deplatziert. Also, oh, ich fand es so schlimm. Schwer anzuschauen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es an Parkinson liegt, dass ich finde, dass er schwer anzuschauen ist, aber ich mag ihm auch einfach nicht zuschauen, weil er einfach so eine, und die hat er auch in den 80ern schon gehabt, der ist so wenig telegen. Also ich finde es furchtbar, ich verstehe nicht, warum er, ja, weil er halt gute Ideen hat, das kann natürlich der Grund sein, aber ich finde ihn so untelegen, ich mag dem nicht zuschauen, wie er Leute anschaut, während er sie interviewt. Also das ist, ich finde das ganz schrecklich, ich kann das nicht sehen. Okay. Ich habe dann irgendwann als Podcast gehört. Ich habe nämlich herausgefunden, wie ich auf meinem Handy den Bildschirm ausmachen kann und Netflix läuft trotzdem weiter.
Aha, schick.
Und es jetzt eben wirklich tatsächlich als Podcast hören kann.
Und dann funktioniert es
besser. Und dann konnte ich mich, ja genau, dann musste ich mich nur noch an den Inhalten reiben.
nur noch.
Ich meine, gut.
Ist ja easy dann.
Oh ja, dann geht's ja.
Ja, ist ja easy. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass es dich interessiert, was ich zu den Leuten, oder nee, dass du eher zu den Leuten was zu sagen hast. Sag mal zu den Leuten was, Bob.
Naja, also du hast vorgeschlagen, dass du das guckst oder bekannt gegeben, dass du das guckst und ich hatte dann halt irgendwie gedacht, so, habe ich noch nichts von gehört, mal gucken, was das ist. Und dann sah ich eben so ein paar Screenshots und okay, Interviewkonzept, Frank Elstner hat mich jetzt erstmal nicht so angeturnt und dann habe ich die Gästeliste gesehen und dann dachte ich mir so, warte mal, die sitzen irgendwie vor so schwarzem Hintergrund und reden und trinken dabei Alkohol und rauchen und keine Ahnung was. Das habe ich doch bei Rausch und Böhmermann und dann bei Schulz und Böhmermann und bei allen, auf denen die sich auch
dabei.
Ja, genau. Und dann Gäste sind dann unter anderem, ach natürlich, warum nicht Klaas und Joko mal wieder, die Unvermeidlichen springen dann auch wieder in die Deko. Und dann an der Stelle, als ich das alles so zusammen als mir das gewahr wurde, hatte ich instant keine Lust mehr und habe dann auch nicht reingeguckt. Insofern, vielleicht tue ich dem jetzt grob Unrecht, aber
Nee.
Ich finde das halt nicht also, so erhellend, dann denen schon wieder zuzuhören. Ich fand das bei Rosch und Böhmermann und war ich großer Fan. Schulz und Böhmermann fand ich auch toll und irgendwie hat es sich dann aber auch totgelaufen und dann ist es ja auch beendet worden. Und ich brauche es jetzt nicht nochmal wieder aufgewärmt mit demselben Cast.
Ja, und es ist nicht halb so anarchisch und spaßig, wie Rosch und Böhmermann war. Böhmermann war übrigens in seinem YouTube-Teil davon übrigens auch mal zu Gast. Also ist tatsächlich.
Da sind ja alle da.
Komplettiert das, genau. Was mich gestört hat inhaltlich war, das sind ja alles Figuren, die man so ziemlich gut kennt, wie du sagst, ja, die Unvermeidlichen. Und man erfährt so gut wie nichts Neues. Also das ist das, was ich von Joko da erfahre, ist halt genau das, was ich von Joko schon immer wusste und von Klaas, ja. Und von Lena ist es komplett uninteressant, was sie zu erzählen. Also wirklich komplett uninteressant. Da war nichts, was auch nur halbwegs interessant war. Und den Daniel Brühl, dem schmiert da einfach nur Honig ums Maul, einfach eine halbe Stunde in den Arsch kriechen. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, Daniel Brühl weiß gar nicht so recht, was er darauf antworten soll, weil es einfach nur Geschleime war. Und eigentlich hat er auch nichts zu sagen, weil warum soll er was zu sagen? Er ist Schauspieler, das ist sein Beruf. Ja? Sein Beruf ist nicht, irgendwie Antworten zu geben. Und das Einzige, was ich tatsächlich interessant fand, aber das liegt auch nur daran, dass ich diese Sendung nicht geschaut habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch öde gefunden, war eine Sache von Charlotte Roche. Und das empfehle ich, das soll man sich anschauen bei YouTube, weil das wirklich krass ist und gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung von Joko und Klaas kennt, irgendwie dieses Wettkampf um die Welt oder ich weiß nicht, wie das heißt. Kennt ihr das?
Ja, in Ausschnitten.
Wo die sich so Aufgaben stellen.
Ich habe mal gesehen, dass es das gibt.
Ja.
Vieles und, davon soll übrigens gefaked sein, habe ich auch mal gesehen. Soll.
Das, genau, kann sein, aber das ist nicht gefaked, was wovon ich jetzt erzähle. Und zwar hat war da eine Aufgabe, also es gibt so eine Szene in Russland, die Bungee-Jumping machen, aber nicht mit einem Gurt an den Beinen, sondern die lassen sich so Bolzen unter die Haut implantieren.
Ja, davon habe ich gehört.
Hinten am Rücken, so zwei Stück, also praktisch wie Flügel, und machen da die Karabiner dran, also die hängen dann praktisch in ihrer Haut, wie so ein,
oh,
wie so ein Kaninchen oder wie so eine Katze, ja, genau.
Das reißt nicht?
Und nee, erstaunlicherweise nicht. Und der Joko, der wurde einmal, war die Herausforderung, der sollte einen Tandemsprung mit so einem machen, der praktisch an seiner Haut dann sich und den Joko.
Gott.
Genau. Hat er verweigert. Und dann gab es irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es ein Spin-off war oder ein Teil dieser Sendung, wo die nicht selber antreten mussten, sondern wo die bestimmte Stars für sich haben antreten lassen müssen.
Mhm.
Und da ist halt Charlotte Roche für Joko angetreten. Und der Klaas hat ihr die Aufgabe gemacht, eben diese Aufgabe vom Joko zu machen, aber nicht im Tandemsprung, sondern selbst an ihrer Haut. Und das ist wirklich sehenswert, sich das bei YouTube anzuschauen.
Die macht das.
Die macht das, ja. Die zieht das durch. Und das ist so, so derb. Also, es ist auch gut zusammengeschnitten und gut gefilmt und wie die eben mit sich ringt, ob sie das jetzt machen soll und wie sie sich dem annähert. Wie sie sich dann eben erstmal nur festhalten lässt an der Haut, praktisch so auf dem Boden liegt und Leute sollen sie praktisch an der Haut hinten greifen und hochziehen, um eben zu gucken, ob das überhaupt geht. Und sich dem halt dann immer mehr annähert und sie macht es halt am Ende. Spoiler, Entschuldigung. Aber ja.
Aber muss das nicht irgendwie, wenn das da durchgestochen ist, erstmal verheilen? Oder?
Nee, die geht sofort. Also das kann auch nicht drin bleiben, weil das zu große Schmerzen sind. Das ist wirklich derb.
Oh.
Aber das ist wirklich sehenswert. Schaut euch das an. Nicht Elstner quatscht mit Leuten, von denen man eh schon alles weiß.
Von denen man das weiß, was sie gesteuert releasen von sich.
Ja. Richtig, exakt. Genau, du hast recht. Das ist das Problem, dass die viel zu kontrolliert alle antworten. Dieses ganze Setting ist viel zu kontrolliert. Ja.
Okay.
Aber wahrscheinlich diese Roche-Geschichte kennen da draußen wahrscheinlich eh auch schon alle, weil diese Joko-Sendung auch alle schon gesehen haben, nur wir halt wieder nicht. Aber gut, so habe ich das jetzt auch mal gesehen und das habe ich empfohlen. Das macht Spaß.
Ich bin nicht sicher. Bin nicht sicher.
Ich gucke das nicht. Das ist mir zu blutig. Das möchte ich nicht. Obwohl, wenn ich jetzt hier weiter meinen Drink austrinke, dann kann es sein, dass ich das auch gleich noch gucke.
Ist wirklich gut Unterhaltung, kann man nicht anders sagen.
Nichts hingegen hätte der Bob trinken dürfen, als er Volvo gefahren ist. Unsere nächste Kapitelmarke. Volvo fahren. Ich komme mir vor wie in einer Werbesendung.
Volvo fahren, was ich gerne gemacht
hätte. Dabei fährt er doch ganz alleine, der Volvo. Kann man doch besoffen sein.
Ach so. Ja, das kann der. Ich war letztes Wochenende verreist. Ich habe mal wieder Schwiegermutter besucht. Im Allgäu unten. Die wollte ja den Neuankömmling auf dieser Erde auch mal persönlich treffen. Und jetzt haben wir uns das mal zugetraut, trotz Corona-Krise, da wenigstens mal die Familie, in dem Fall ja nur eine Person, zu besuchen und dort mal für ein Wochenende zu bleiben. Und dafür brauchte ich ein Fahrzeug. Und dann mein Versuch, ein Elektroauto zu mieten, ist leider durch den Vermieter storniert worden, weil leider alles ausgebucht. Also musste ich dann doch auf herkömmliche Fahrzeuge zurückgreifen, habe mir bei Sixt ein Auto geholt und bekam dann genau dieses Auto, von dem du neulich schon sprachst, Christoph, was dein Chef irgendwie fährt, einen Volvo XC60.
Ach so, das war Christophs Chef.
Obwohl du
ich hab mir nämlich gedacht, so, warte mal, das ist doch einer von euren Chefs und irgendwie ging es dann auch so ein bisschen hin und her und ich dachte, Bob, du hättest hier von deinem Chef, aber in der Firma, da bist du ja noch relativ neu und das ist ja auch so ein Konstrukt, wo man nicht so die direkte Connection zum Chef hat, dass man sich ein Auto von dem leihen kann, deswegen war ich jetzt etwas irritiert, dass du von deinem Chef das, aber du hast es einfach nur so gelegt. Jetzt, ja. Alles klar, danke, ja.
Nee, genau. Mein Chef war das. Aber mein Chef fährt das Auto in golden. Das muss ich sagen, ist auch noch ein bisschen geiler.
Ja, ich hatte ihn jetzt in blau. Also ein XC60 mit der Maximalmotorisierung, nämlich die T8-Motorisierung. Das ist ein Hybrid, der dann auf eine Systemleistung von über 400 PS kommt.
Ach, hey.
Und das merkt man dem Ding auch an, wenn man einfach mal voll das Gaspedal durchtritt, dann versucht er den Asphalt aufzureißen.
Gut, der Rest vom Auto bricht halt, aber
ja, so
er bricht sich.
Und dann habe ich also dieses Fahrzeug genommen und ich glaube, ich bin zum Kaufland gefahren und habe eine Kleinigkeit geholt und dann war ich mit meiner Tochter noch irgendwie ganz kurz, die wollte nochmal Laufrad fahren und da sind wir dann noch ein kleines Stück gefahren damit, weil wir noch bei der Parkstation vorbei sind und so weiter. Also ich bin irgendwie so, lass es 10 Kilometer gewesen sein oder sowas damit gefahren und hatte so mein Handy zu dem Apple CarPlay gepairt und so ein paar Kabel dran gemacht und so, dann hatte ich mich mit dem Auto soweit vertraut gemacht und das, was man so einstellen kann an so einem Auto heutzutage, so eingestellt, wie ich das glaubte, dass ich das jetzt für das Wochenende haben will. Und dann habe ich die Kiste bei uns vor die Haustür gestellt und bin meinem Tag nachgegangen. Ich musste ja noch arbeiten, ich habe den morgens geholt und habe dann hier im Homeoffice gearbeitet. Und irgendwann war dann Feierabend und dann haben wir angefangen, das Auto zu beladen und als dann so die Dunkelheit anbrach, war der Plan, wir setzen die Kinder mit Schlafanzug ins Auto und fahren dann in die Nacht hinein und kommen dann vielleicht irgendwann so Mitternacht oder kurz danach dann entsprechend an und versuchen die Kinder dann direkt vom Kindersitz ins Bett zu transferieren und dann hätte man den Vorteil, dass der Samstag nicht ein zerhackter Fahrtag ist, sondern dass man den noch halbwegs komplett nutzen kann. Soweit der Plan. Es ging dann auch alles nach Plan, 21 Uhr irgendwas, wir saßen im Auto und dann wollte ich meiner Frau noch vorführen, dass man den irgendwie, wenn man das Fahr-Drive-Mode-Schalter-Ding auf Offroad stellt, dann fährt das Luftfahrwerk das Auto um ein paar Zentimeter nach oben und dann kannst du da so durch etwas groberes Gelände fahren und bei uns hier hinterm Haus ist ja immer noch Baustelle und man kann halt oben über den Parkplatz rausfahren oder man kann hinten durch den Schotter rausfahren. Und natürlich,
und dann hast du
ein SUV, dann habe ich den auf Offroad gestellt und dann wollte ich da rausfahren.
Ich habe jetzt schon Angst, wie das weitergeht.
Nein, alles gut, alles gut. Ich bin unschuldig in dieser Geschichte.
Ja, ja.
Das Auto klingelt dich dann halt immer voll mit allen möglichen Fehlermeldungen, weil ich habe natürlich den Beifahrer-Airbag abgeschaltet.
Furchtbar.
Weil ich da den Kindersitz hingebaut habe. Also einen der Kindersitze ist auf dem Beifahrersitz gewesen, muss natürlich diesen Airbag abschalten, weil das darf ja nicht in Kombination verwendet werden. Und dann wollte er noch irgendwas mit, ich weiß nicht, Wischwasser und der Airbag ist aus und bitte bestätigen Sie dies und bitte bestätigen Sie das. Und hinten ist irgendwie, hat er auch nicht kapiert, dass da stand irgendwo ein Rucksack und dann sollte sich da in der Mitte noch jemand anschnallen, aber da stand nur ein Rucksack und dann der muss ich nicht anschnallen. Also vielleicht sollte man den anschnallen oder wegnehmen, aber jedenfalls, das kriegst du dann diese ganzen Fehlermeldungen da vorne weg, mit denen er dich vollpöbelt. Und währenddessen fahre ich so und nachdem ich alle möglichen Fehlermeldungen weggeklickt hat, kam eine, wo ich kurz dachte, warte mal kurz, die Fehlermeldung hast du noch nicht gesehen und die war auch irgendwie rot. Und dann sagte er, die Kombinationsbremse sei kaputt und ich möge jetzt bitte sicher anhalten. Und dachte ich so, what? Dann bin ich oben auf die Straße rausgefahren und habe zu meiner Frau gesagt, der sagt hier irgendwas, Bremse kaputt, ja, halt mal an. Dann habe ich angehalten, das Ding nochmal aus, nochmal an, wieder die ganzen Fehlermeldungen weggeklickt, wieder am Ende Bremse kaputt, bitte anhalten. Dann bin ich losgefahren und habe mal ordentlich in die Bremse getreten, so bei 20, 30 km/h und es bremste ganz normal. Also da war sofort volle Granate Bremswirkung. Ich wurde dafür sogar angemeckert, dass ich das getestet habe, weil da wohl Köpfe genickt haben.
Ach, nee.
Insofern, also Fahrzeug bremste, aber man weiß ja nun nicht, ja. Also vielleicht sind das so die letzten Zuckungen, der Restdruck, der noch im Bremsverstärker drin ist, oder ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage alles funktioniert. Das Fahrzeug hat wohl, habe ich im Nachhinein dann gelesen, auch irgendwie so Brake-by-Wire-Kram. Aber jetzt, ich meine, wir saßen komplett, der Kofferraum war gesteckt voll mit Sachen. Die Kinder waren angeschnallt, der Kleine war schon eingeschlafen, weil der eigentlich immer einschläft, sobald du den Motor anmachst. Und dann sitzt du da drin und stellst, jetzt, das Auto ist im Arsch, so können wir nicht fahren. Was machen wir jetzt?
Oh, Scheiße.
Und zum Glück ist diese Autovermietungsfiliale, wo ich das Ding gemietet habe, ist eine 24-Stunden-Filiale. Das war mein Vorteil dann in dem Augenblick. Und die ist auch gar nicht so weit weg von zu Hause. Es sind vielleicht so, lass es 4 Kilometer sein durch die Stadt. Also fährst nicht schneller als 50 und es ist nicht so wahnsinnig weit. Und natürlich war es jetzt schon wahrscheinlich fast 10. Demzufolge bin ich dann einfach da, habe ich gedacht, okay, ich werde regelmäßig immer mal wieder kurz anbremsen und gucken, ob das noch funktioniert. Und dadurch, dass das ein Hybrid ist, rekuperiert er ja auch erstmal. Klar, auch das könnte ausfallen und der macht es nicht mehr oder so, dann weiß ich nicht, ob eine Handbremse hat er nicht mehr, dann muss ich ihn wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, im Straßengraben zum Stehen bringen oder so. Aber er hat gebremst und dann habe ich mich da hingeschlichen und kurz bevor ich da bin, geht noch von diesem Tankanzeiger einer von den Knubbeln weg. Und dann muss die Dinger ja immer vollgetankt zurückbringen. Und das ist immer so ätzend, dass die, du wirst ja da regelmäßig, sag ich mal, übervorteilt, möchte ich mal sagen. Weil voll ist ja nicht voll, wenn die Zapfpistole Klick macht, sondern voll ist für denjenigen, der ihn davor hatte oder wie, wer auch immer, oder für den Vermieter oder wer auch immer der Arsch ist, der dich da versucht zu verscheißern. Voll ist, wenn das Fahrzeug anzeigt, dass es voll ist. Das kann aber durchaus sein, dass da schon 6 Liter fehlen oder so, bevor die erste Knubbel von der Anzeige weggeht. Insofern, wenn du ihn übernimmst, dann siehst du, ist voll, aber du weißt ja nicht wirklich, wie viel da fehlt. Da fährst du 10 Kilometer, wie in meinem Fall, und oder lass es 15 gewesen sein und dann ist der Knubbel weg. Das wäre ja, also da kann was nicht gestimmt haben.
Aber die haben doch den Kilometerstand festgehalten, oder? Die wissen doch, dass du nur nach Hause, also dass du nur ein paar Kilometer gefahren bist und dass die Karre dann kaputt war.
Du musst ihn vollgetankt zurückbringen.
Also ich würde ja sagen, ab dem Moment, wo die Karre im Arsch ist, ist es deren Problem. Also das kann doch nicht sein, dass du
kaputten in den Graben gefahren.
Genau, du hättest auch einfach stehen lassen können. Also
hier, euer
für den Weg zurück, das ist ja ein Service, den du ihnen gibst. Also das finde ich echt krass. Dass wir,
na gut, ich habe das dann von mir aus getankt, voreiligen Gehorsam, habe ich, weil da ist sowieso eine Tankstelle direkt neben dem neben der Vermietung, habe ich dann voll gemacht. Und dann bin ich da hingefahren und entsprechend dann vorstellig geworden. Und der eine Kollege von denen meinte auch sofort, das passiert uns in letzter Zeit häufiger, diese ganzen Autos mit diesem ganzen Elektronik-Klimbim, da geht dauernd irgendwas kaputt. Ja. Und dann erzählte er mir eine Geschichte von irgendeinem Fahrzeug, was sie neulich hatten, was sich mit Fehler bei der aktiven Motorhaube abgemeldet hat. Und es hätte auch erst 20 Kilometer runter gehabt oder so.
Boah, was eine Scheiße.
Und dann meinte der andere, ach, XC60, davon haben wir noch einen auf dem Hof stehen. Dann sage ich, ah, seien Sie mir nicht böse, aber ist jetzt auch gut damit. Haben sie nicht noch ein Audi oder ein BMW oder so? Und es wurde dann ein Mercedes E-Klasse Kombi, in den tatsächlich alles, was in diesem SUV-Kofferraum, den wir wirklich gesteckt voll hatten,
Ach, ihr habt dann nachts noch umgeladen und seid noch losgegangen.
Na klar, ich habe dann auf dem Hof von der Autovermietung zwei Autos nebeneinander gestellt. Das Neue, was sie mir gegeben haben und das, was ich dahin geschleppt habe. Und habe dann alles umgeladen, die Kindersitze umgebaut. Meine Frau hat versucht, das eine Kind, was brüllte und gestillt werden wollte, und das Kind, was nicht begriffen hat, warum wir jetzt das Auto wechseln müssen, halbwegs irgendwie so dabei zu behalten. Die Große wollte sich immer auf dem Rücksitz einfach hinlegen und einschlafen, weil die war echt fertig irgendwie. Und man musste sie dann immer so lange wach halten, bis ich wenigstens ihren Sitz eingebaut hatte, dass wir sie da reinsetzen konnten und dass sie dann da drin einschlafen konnte. Die ist auch, glaube ich, wirklich instant eingeschlafen, als ich von dem Hof runtergefahren bin und mich an die erste Linksabbiegerampel gestellt habe, war die aus. Also das war wirklich so, wie so ein Schalter. Und der Benz, den muss vorher irgendeiner als Hochzeitsauto benutzt haben oder so. Meine Frau saß hinten und ich könnte sie zitieren mit den Worten, hier riecht es nach Herrenparfüm und derjenige war aufgeregt.
Oh je.
Ach hey.
So schwitzig aufgeregte Herrenüberparfümierung war da auf dem linken Rücksitz. Das musste man dann noch rauslüften. Und es war natürlich gegen diese 400 PS von dem Volvo, waren dann die 340 PS von dem Mercedes der totale Rückschritt. Also da kommst du ja nicht mehr voran mit dem.
Kommst nicht vom Platz.
Rollst rückwärts die Berge runter auf der Autobahn, ist wirklich schrecklich gewesen. Nein, kann man sehr adäquat bewegen, so ein E400D. Da kann ich jetzt wirklich nicht klagen über das Ersatzauto. Und die E-Klasse hat ja in diesem großen Oberklasse-Kombi Dings wohl den größten Kofferraum, also jetzt verglichen mit Audi A6 und 5er BMW ist das wohl so der Kofferraum, wo am meisten reingeht, und es hat doch wirklich, weil da habe ich zuerst noch gedacht, okay, jetzt hat man so ein SUV und denen sagt man ja immer nach, dass sie so riesige Kofferräume
das
haben.
Das ist ja nicht der große, das ist ja nur der XC60.
Der Kofferraum war trotzdem schon beeindruckend, also. Aber es hat alles,
okay, aber
hat alles reingepasst in die E-Klasse, also.
Mein Chef hatte ja vorher den, was ist der größere, 90er, ja? Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, also die Aktion hat uns über eine Stunde gekostet und natürlich entsprechend Nerven. Aber wir sind noch in der Nacht gefahren und wir sind auch noch in dieser Nacht angekommen mit nur einem Zwischenstopp.
Kriegt ihr eigentlich dafür Rabatt oder irgendwas so? Hier übrigens, ihr habt uns ein Auto kaputtes Auto gegeben und ich komme zwei Stunden später da an und ich habe den ganzen Ärger. Kriegst du da Rabatt oder irgendwie Gutschrift oder?
Wenn ich wahrscheinlich
ein
Fass aufgemacht hätte, dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Ich bin in dem Augenblick einfach freundlich geblieben und war froh, dass das Ganze relativ schnell, also ich meine, von deren Seite ging das ja sehr schnell. Also ich bin da rein und die haben kurz eine Rücknahme von dem alten Fahrzeug gemacht.
Musstest du da irgendwas zahlen für das Auto?
Jetzt ersatzmäßig? Also
nee, fürs Neue Volvo hast du bezahlt.
Ja, ich habe
also du zahlst ja eh für die Klasse. Volvo.
Ja, du zahlst für die Klasse, genau. Du zahlst für die Mietklasse und die laufen beide mehr oder weniger in derselben. Und ich habe dann einfach quasi der Mietvorgang an sich ist genauso berechnet und abgeschlossen worden, wie er gewesen ist. Ich meine, stell dir vor, das hätte mich jetzt nicht in Frankfurt beim Losfahren ereilt, sondern 150 Kilometer später auf der Autobahn irgendwo.
Ja.
Dann wäre es richtig unangenehm aber geworden.
Jetzt mal, allerdings ja, mal eine Frage, warum fährst du so ein krass übermotorisiertes Auto? Also, was für einen Grund gibt es denn dafür?
Aber warum kein Passat, meinst du, oder ein Golf-Variant oder so?
Ja, oder irgendwas, was halt nicht 50.000 PS hat?
Es war jetzt nicht unbedingt Absicht, aber du kannst ja sowieso nicht aussuchen, was für ein Fahrzeug du fährst. Also kannst du, aber das kostet nochmal extrem Aufpreisen. Da gibt es dann auch nur diese noch extremer übermodernisierten Fahrzeuge. Ich habe einfach gebucht, ich weiß nicht genau, wie die Klasse heißt, irgendwie sowas wie Oberklasse Limousine Kombi. Und dann bekam ich halt diesen Wagen, diesen Volvo. Und es hätte wahrscheinlich auch in der Klasse hätte wahrscheinlich auch sein können, dass ich einfach einen 525 Diesel oder BMW oder sowas kriege oder so 180, 200 PS haben diese Oberklasse Limousinen oder Kombis ja alle, sagen wir heutzutage. Und dass es dann eben die 3-Liter-Version ist und der eben heutzutage mit Turbolader dann 330 PS hat oder 290 oder so, Das ist dann in Anführungszeichen, sagen wir mal, Glück, wenn du da hinkommst und kriegst halt nicht den mit dem 2-Liter-Turbo, sondern mit dem 3-Liter-Turbo. Du kannst das auch.
Jetzt braucht er dann nicht viel mehr Sprit?
Wahrscheinlich. Aber ich glaube auch nicht in dem Ausmaß, wie man sich das vorstellt. Diese Turbomotoren heutzutage, die fangen halt an zu trinken, wenn du sie auch benutzt, sagen wir mal so, ja. Also, wenn du da auch drauf trittst. Dummerweise hat er eh Winterreifen drauf gehabt und war bei 210 mit dieser Winterreifenbegrenzung abgeregelt. Das ist dann so. Du kannst halt bis 210 ziemlich beeindruckend beschleunigen, aber dann. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber beide Autos hatten Winterreifen drauf.
Okay.
Ja. Ich glaube, das war nicht absichtlich, damit du nicht schneller fährst.
Kann natürlich sein. Aber ist nicht auch so, dass die Hersteller gerade den Mietwagenfirmen ihre Produkte geben, eben geil ausgestattet, um auch indirekt Werbung zu machen?
Um dich anzufixen, das kann natürlich sein.
Weißt du, wenn du in so einem geilen Auto sitzt, also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwann sagst, boah, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto und ich sag so eine, wie hast du genannt, Oberklasse Kombi?
Limousine.
Limousine möchte ich kaufen und dann bist du jetzt halt den geilen XC60 gefahren, vielleicht auch nur 200 Meter, aber du bist ihn gefahren. Sagst, boah, das ist der total geil, das ist total geile Auto. Dann hat's ja.
Wenn er fahren würde.
Ja, genau. Wenn er mal fährt, ist er toll. Sonst Garage halt.
Ich glaube, also ohne dass ich da jetzt tiefere Einblicke habe, aber mein Eindruck von vielen, vielen Automieten über die Jahre ist eher, so Firmen wie Sixt oder Europcar oder so sind ja auch Produzenten und machen auch viel ihres Geldes damit, dass sie Gebrauchtwagen verkaufen. Und zwar sehr junge Gebrauchtwagen. Die sie wahrscheinlich über so Flotteneinkauf halt ja, vergleichsweise klar, günstig
wer weiß,
vergleichsweise günstig kriegen und dann halt nach einem Jahr oder vielleicht sogar noch weniger, nach 4, 5, 6 Monaten schon wieder als junge Gebrauchte in den Markt pressen können, als Gebrauchtwagen und da halt auch einen attraktiven Preis machen können, weil sie das Auto ja auch sehr günstig gekauft haben und dann hat es wenig Kilometer drauf. Und das können sie ja auch sehr genau steuern, wie viel Kilometer das drauf haben soll, also und wann sie ihn aus der Flotte nehmen, wann der Gebrauchtmarkt quasi diese Art von Modell gerade brauchen kann. Und ich glaube, da ist auch viel Optimierung, also würde ich mir zumindest so vorstellen, in dem, was sie einkaufen, was der Markt anfordert. Ja. Und wenn sie der Meinung sind, dass hoch ausgestattete, so wie es jetzt gerade gehen, oder dass jetzt total basic ausgestattete Golfs an der untersten Preiskante gerade gefragt sind, dann flotten sie halt das eine oder das andere ein und ziehen die da 3 Monate durchs Vermietgeschäft und hauen sie dann auf der anderen Seite wieder raus. Und insofern hast du vielleicht da immer die Extras drin, die gerade auf dem Gebrauchtmarkt auch beliebt und gefragt sind.
Das kann natürlich auch sein, ja, hast recht.
Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Natürlich wollen sie auch nicht immer nur basic und dann ihre Mietkunden sozusagen damit enttäuschen, weil sie hinten diese Wagen brauchen. Aber das wird immer eine Mischung aus all diesem sein.
Ja, und ich glaube auch, dass die Hersteller da durchaus ein Interesse haben, irgendwie coole Autos auf der Straße zu haben.
Sicherlich, ja, klar. Es ist lustig, da Sixt wird ja so eine Affinität zu BMW nachgesagt, dass Sixt so viel BMW hat und man sieht die auch auf den Höfen immer rumstehen, aber Fakt ist, dass ich in allen meinen letzten, glaube 8 oder 10 Sixten Mieten keinen einzigen BMW bekommen habe. Ist irgendwie auch lustig. Ja. Naja, aber wie gesagt, mit dem Auto dann jetzt hin und zurück gefahren, heute Morgen wieder abgegeben. Alles gut soweit. Mal sehen, was mich beim nächsten Mal ereilt.
Ist natürlich auch ein bisschen wie Sneak, gell? Dass du nicht weißt, was für ein Auto du bekommst. Das ist ganz schön eigentlich.
Gab es nicht eine Zeit, wo du sogar mit so einem Mietauto, nee, das war so Carsharing-mäßig, gell? Dass du immer in die Sneak gefahren
bist.
Ja,
das war Carsharing.
Ja, das war meistens
so Carsharing, genau. Autos ja. Und so ein Kram. Ja, ja.
Ja, ja.
Auto Sneak zu Sneak.
Hatte eigentlich, ne, bei Carsharing ist es nicht so sehr Autosneak, weil beim Carsharing weißt du sehr genau, was du für ein Auto fährst. Allerdings, der Sneak-Anteil ist sozusagen, dass du nicht weißt, welches frei ist. Aber wenn du dann in der App siehst, okay, das Auto, was hier bei mir um die Ecke im Hof steht, ist nicht frei, sondern das irgendwie 4 Straßen weiter im Hof ist frei, dann nehme ich das. Aber in dem Augenblick auf der App weißt du dann schon, okay, das ist ein Opel Corsa 1,4 irgendwas. Und dann läufst du hin und das Sneak ist nur noch, in welchem Zustand er sich aktuell befindet und wie dreckig er innen und außen ist. Das ist zum Glück bei so großen Autovermietungen eher so, dass die Dinger jedes Mal irgendwie aufbereitet, mal ausgesaugt und gewaschen werden, bevor sie den nächste Kunde kriegt. Ja,
vor allem jetzt in Corona-Zeiten, oder?
Ja, das kommt auch dazu.
Desinfiziert und so.
Habe ich euch mal erzählt, dass ich meine Autovermietung gearbeitet habe und genau diese Aufbereitung gemacht habe?
Echt? Da musst du dich doch auskennen.
Erzähl mal. Sehr lange her, ja.
Wann war das denn?
Ich mache mir noch ein Gimlet und du erzählst das.
Oh, das ist... das war noch Ende der 90er.
Wo wir uns kannten, oder?
Nee.
Ja, Mitte der 90er, oder?
Nee, da habe ich schon studiert. Das war nach dem Zivildienst, ja.
Das ist auch Ende der 90er.
Studiert, oder?
Kann sein, dass es gerade so beim Übergang war nach Frankfurt. Aber ich meine, das habe ich dann, da habe ich erst 2 Jahre so. Ja, jedenfalls,
das wusste ich nicht.
Bin ich da immer, noch bevor ich habe ja dann irgendwann angefangen, in der Bank zu arbeiten, über irgendwie einen Bekannten, der gemeint hat, so, ich bräuchte so einen Studenten Aushilfe, hättest du nicht Bock zu kommen? So, okay, ja, mache ich. Und davor habe ich irgendwie eine Anzeige in der Uni gefunden und es war auf jeden Fall in Frankfurt. Weil ich habe die Anzeige, weiß ich noch, die habe ich in Frankfurt irgendwo abgerissen. So, weißt du, klassisch Zettel abreißen und anrufen. Und das war keine von den Großen, die hieß, wie hieß die denn? Caddy, glaube ich. Das war irgendeine Autovermietung, die an einer Leasinggesellschaft dranhing. Und die hat nur so Firmenwagen und so ein Kram vermietet.
Und jetzt, lass mich fragen, ich überlege jetzt, wie das wahrscheinlich ausgesehen hat und du sagst dann, ob es wirklich so war. Ja. Ist es so, dass du dann auch deine so ganz viel Schaum und du deine Brüste so auf dem Auto herum...
Genau so war's. Jedes Mal, wenn ich das Auto sauber gemacht habe. Ich bin es halt in die Waschanlage gefahren.
Okay.
Und ich habe übrigens jetzt beide Flaschen leer. Falls irgendjemand mitschreibt. Ja, es war nicht viel drin, aber ich schmeiß hier schon den Jigger um und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich lall ein bisschen.
Also du hast dann praktisch das durch die Waschanlage gefahren und dann musstest du es aussaugen, oder?
Dann habe ich es ausgesaugt und dann haben wir aber noch immer die Autos zu den Kunden gefahren. Und das war eigentlich immer ganz cool, weil dann bist du immer zu zweit losgefahren mit zwei Autos. Einer hat das neue Auto und einer hat halt irgendein Transportauto. Dann bist du da hingefahren, hast es abgegeben, hast die ganzen Übergabegedöns gemacht und dann bist du wieder zurückgefahren. Oder eben andersrum, dass du...
Doch, daran kann ich mich erinnern. Bist du da nicht auch mal ins Ausland gefahren oder so?
Nach Mannheim, aber ich glaube, es ist nicht Ausland, oder?
Auf eine Art.
Doch, aber an die Geschichte kann ich mich erinnern. Oder vielleicht haben wir auch nur gemutmaßt, dass es ja auch mal sein könnte, dass man auch mal ein Auto irgendwo nach, keine Ahnung, Spanien bringen müsste oder sowas.
Ja, das kann sein. Ja, aber das war schon so, also ein cooler Studentenjob, muss ich sagen. So, du fährst halt einfach mit dem Auto umher und bringst irgendwelchen Leuten Autos. Was die Autos, die du manchmal zurückkriegst, das ist halt echt fies. Wenn du dann so ein Auto hast, wo jemand irgendwie 2 Wochen drin gewohnt hat, weil es irgendwie ein Außendienstler war, der denkst dir so, Alter, was ist das denn? Musst du erstmal mit der Pinzette alle Taschentücher aus allen Ritzen poolen und so. Das ist nicht so lecker, aber ja, mein Gott, du weißt halt dann auch
aber ganz echt so schnell, benehmen sich Leute, das ist doch krass, oder?
Ja, wenn du 2 Wochen ein Auto hast auf Firmenkosten und dir scheißegal ist, du weißt am Schluss,
aber du willst
kommt irgend so ein Hansel, so ein Student an und nimmt das Auto wieder mit und ja, mein Gott.
Ja, aber doch nur, weil sich die Firma, weil die Autovermietung sich da an der Stelle nicht beschwert. Das könnte ja, also ich hätte sozusagen Angst, dass die Autovermietung dann sagt, das Fahrzeug war nicht in dem erwarteten Zustand und hier kommt jetzt nochmal 58 Euro Reinigungsgebühr drauf und dass dann mein Chef zu mir kommt und sagt, Herr Krüger, 58 Euro Reinigungsgebühr, das ist wirklich unnötig und das stellen wir Ihnen jetzt in Rechnung.
Du tankst aber auch ein Auto, was Schrott ist.
Ja, siehst du, aber da habe ich so dieses Mindset anders. Da bin ich irgendwie wahrscheinlich zu anständig oder so. Ich glaube,
da waren wir halt, also diese Autovermietung, wo ich da gearbeitet, ich habe die mal versucht zu googeln jetzt irgendwie in den letzten Jahren. Ich habe die gar nicht mehr gefunden.
Geschluckt worden von irgendeinem Großen.
Ja, die hing halt irgendwie an der Leasinggesellschaft dran. Und ich glaube, das ist halt so, du hast ein Leasingauto und dann kriegst du das nächste und dann brauchst du ein Überbrückungsfahrzeug. Irgendwie so ähnlich funktionierte das. Und es war lustig, da waren dann halt irgendwie Studenten und dann waren noch so, da waren irgendwie 2, 3 Rentner dabei, die gesagt haben so, ach, ich habe voll Bock, einmal die Woche so einen ganzen Tag Auto zu fahren, das finde ich super. Und da kriege ich noch 300 Euro oder Mark wahrscheinlich, ne, es waren noch Mark. Und ja, das war halt in den 90ern. Das ist schon ein bisschen her. Und ja, dann bist du halt mit dem Rentner da unterwegs gewesen. Das war total lustig. Also. Und das Coole war, das habe ich meinem Chef damals, fand ich das irgendwie sehr cool. Der hat gesagt so, ja, ihr könnt ja keine richtige Mittagspause machen. Das heißt, ihr schreibt euch immer eine halbe Stunde mehr auf, als ihr gemacht habt, weil ihr ja automatisch vom System eine halbe Stunde abgezogen kriegt.
Das ist cool. Das
fand ich irgendwie beeindruckend. Und wir saßen trotzdem in seinem Büro und haben Mittag gegessen, weil wir uns irgendwo was Pommes geholt haben oder keine Ahnung.
Es gibt ja bei den großen Autovermietungen auch diese Jobs von so Überführungsfahrern, so wenn,
ja,
keine Ahnung, du kannst ja auch One-Way-Miete machen und wenn sich irgendwie, sagen wir mal, durch irgendeine bescheuerte, was weiß ich, es ist Messe in Hannover oder so und plötzlich mieten ganz viele Leute One-Way-Autos nach Hannover und geben die da ab, dann steht in der Station in Hannover plötzlich irgendwie 20 von diesen Dingern rum und müssen, und in Frankfurt fehlen sie. Dann gibt es genau auch diese Studentenjobs, die dann irgendwie Autos umverteilen. Und manche Autovermietungen machen auch, habe ich schon gesehen, so kostenlose Mieten. Also deren Computersystem spuckt quasi genau aus, dass in ihrer Planung drin ist, dass morgen ein Auto von Frankfurt nach Köln muss. Und dann schreiben sie das auf ihrer Webseite raus, hier, wenn du kostenlos Jaguar fahren willst, dann bring den morgen nach Köln. Kannst noch, hast irgendwie 24 Stunden dafür und darfst zusätzlich, geil, zu den Kilometern, die das machen würde, darfst du noch 250 extra fahren oder so. Für, willst du noch jemanden besuchen, cool, oder mit dem Auto irgendwie durch einen Taunus brettern oder so?
Angeben.
Angeben,
ja, whatever. Ja, ist doch ja, geil. Also,
und dann,
wie du dann aber 250 Kilometer durch Offenbach cruisen.
Da kommst du hin.
Jeder, heißt
es, das mit dem Jaguar hat sich erledigt, der hat einen Bremsfehler, aber hier dieser Polo, das wäre...
Cruisen wir mal mit dem durch Offenbach.
Sau lustig.
Dieser Renault Clio, der möchte hier transportiert werden. Ach, ich, nein, ich möchte, ich, wo, wie geht's zur U-Bahn? Ich muss weg.
Ich weiß, ja, meine Eltern hatten Freunde, die leben jetzt leider nicht, aber deren Kinder, die haben manchmal Autos aus Italien zurückgefahren und das waren halt immer so Luxusdinger, die sind irgendwelche Lotus und Ferrari und was weiß ich, von Italien nach Deutschland gefahren.
Aber bei irgendwelchen ähnliches Ding, ja,
Überführungsdingern. Ja, aber irgendwie haben wir es nie geschafft, mit denen mal das so zu dealen, dass man da mal mitfahren kann. Oder dass man den Job auch kriegt. Das ist schon, tja, also auf Dauer möchte ich den Job auch nicht haben, aber so hin und wieder oder während des Studiums, das wäre schon geil gewesen. Habt ihr noch ein Fach, was ich studieren könnte? Nee, ja.
Also, wenn du den Job möchtest, du musst deshalb nicht extra ein Fach studieren. Du kannst das einfach machen, aber du musst halt damit leben, dass du da wahrscheinlich nur einen Hungerlohn verdienst.
Ja, ja, ja. Nee, dann bleib ich lieber da, wo ich jetzt bin.
Tja, nun denn.
Sehr schön. Habt ihr noch was zum Thema Auto?
Nö, ich melde mich mit meiner nächsten Autogeschichte, sobald sie passiert. Es könnte sehr bald sein.
meine Frau will, ich habe so das Gefühl, meine Frau will mich dazu drängen, dass wir unser Erdgasauto abstoßen und dafür ein Stromauto kaufen. Aber ich möchte eigentlich mein Erdgasauto behalten. Mal gucken. Aber da ist noch nichts spruchreif.
Das hat noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich.
Ich finde auch, wir haben jetzt gerade erst 100.000 Kilometer drauf. Also ich wollte eigentlich 200 auf dem Ding fahren. Also 200 Kilometer.
Das
1.000.
Das schafft er wahrscheinlich auch, gell? Das ist doch so extrem dafür gemacht.
Ja, gehe ich von aus. Also bisher hat er keinen Mucks gemacht.
Ich wollte mal wieder tanken. Volltanken 12,43 Euro. Geil.
Wir schaffen es jetzt nicht mehr, die 12 Euro zu erreichen, weil sie nämlich bei uns an der Tankstelle jetzt die Mehrwertsteuersenkung an den Kunden weitergeben. Und jetzt kostet halt das Kilo nur noch 1 Euro.
Oh.
Und da schafft man halt die 12 Euro nicht mehr.
Das doch, wenn du das ganz leer machst, gehen 13,33 Kilo rein.
Ja?
Okay, ja. Also wenn du wirklich irgendwie gemacht, 2 Tage auf Benzin fährst, dann kriegst du 13,33 Euro rein. Dann ist halt wirklich...
Ja, das mache ich so ungern, da bin ich so geizig für.
Ja, ich auch. Dabei verbraucht er ja auch als Benziner fast.
Auch wenig, ja.
Ja.
Tja.
Das ist schon gut. Ich muss jetzt noch kurz ein Thema einschieben. Es geht mal wieder um Podcasts.
Vorsicht, da ist irgendwas mit denen, da kommt der Stefan immer durch. Ach so, das bist ja du.
Ja,
den Kapitelmarken.
Ich habe mich ja schon vorbereitet. Ich habe das schon kopiert in die Zwischenablage, damit ich das jetzt eintragen kann. Der Christoph hat vor ein paar Folgen diesen Podcast von dem Radiosender SWR empfohlen, wo Musikstücke auseinandergebaut werden. Also nicht richtig auseinandergebaut werden, sondern einfach so fünf Minuten erzählt wird, so ein bisschen zu dem. Ja, genau. Ich habe jetzt, für mich fühlt es sich so an, als ob Mr. Martini sich Musikstücke nimmt und diese Sendung quasi aufbohrt. Der Typ spricht echt total ähnlich wie Tim Morrison, also unser Freund Mr. Martini. Und der nimmt sich in jeder Sendung ein Musikstück vor und braucht dann eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Der ist halt musikalisch total gut ausgebildet. Also jedenfalls für meine Verhältnisse. Ich habe ja keine Ahnung von Musik. Und baut dann entsprechende Musikstücke auseinander und erklärt.
Understatement der Folge.
Wieso?
Also. Weil du mit Abstand am meisten Ahnung von uns dreien hast.
Ja, aber.
Mit großem Abstand.
Mit den Leuten, mit denen. Also mit
halt der Einäugige.
Hier. Ja, genau. So, ja. Der kennt sich halt wirklich aus. Wir haben alle keine Ahnung. Und der baut dann halt Musikstücke auseinander und hat eine unglaubliche Begeisterung für diese Musik. Also irgendwie seine erste Folge ist Africa von Toto. Ein Stück, was man schon 100-mal gehört hat und eigentlich nicht mehr hören kann. Und dann baut das auseinander und dann so, an der Stelle, guck mal, dieser Höhepunkt, dann das. Und dann spielt das auf dem Klavier vor und dann spielt das nochmal ein und dann spielt das nochmal auf dem Klavier vor. Und dann denkst du, Alter, das ist echt klug komponiert und toll eingespielt. Boah, das
klingt so spannend.
Und ich habe jetzt Toto, ich habe Thriller von Michael Jackson und ich habe Bohemian Rhapsody von Queen. Queen, der feiert halt Queen. Irgendwie, also mir war nicht bewusst, dass es irgendwie 2,5 Minuten dauert, bis Brian May zum ersten Mal seine Gitarre anfassen darf bei Bohemian Rhapsody. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ich habe das nicht nachgemessen, nee.
Aber es dauert halt ewig. Es ist halt irgendwie Klavier, Drums, Bass. Und dann irgendwann darf mal Red One, nee, doch, ja.
Wenn man dazu
eingreifen
darf. Das erste HD-Video, das auf, oder eins der ersten HD-Videos, das auf YouTube erschienen ist damals, war Bohemian Rhapsody von den Muppets. Und wenn man das anguckt, dann sieht man, dass das ganze, also das erste Animal da mit seinen Drums und dann, bis die Gitarren kommen, das dauert eine Weile.
Ja, genau.
Hätte ich gewusst.
Ja, siehst du mal, du weißt sowas, aber hier. Yeah.
Klingt super spannend, der Podcast. Super, super spannend. Ich befürchte nur, dass es mir damit ähnlich gehen wird wie mit dem Podcast, den du neulich empfohlen hast und den ich nach einer Folge oder vielleicht, glaube ich, nicht mal einer Folge wieder abschalten musste. Nämlich diesen Verschwörungstheoretiker-Podcast.
Ja, lustig hier über.
Mit Wind of Change. Mhm. Ich ertrage diesen amerikanischen Akzent nicht. Der geht mir so nicht runter. Ich finde das so widerlich, wie die reden. Also kann ich nicht.
Ist halt auch ein amerikanischer Podcast. Aber wie gesagt, er redet wie Mr. Martini. Das ist echt lustig.
Ja, dann geht's vielleicht wieder, ja, weil den mag ich halt so gern.
Also ich habe ganz oft so, nee, das ist nicht Mr. Martini. Nee, kann ja nicht sein. Er hätte ja wahrscheinlich irgendwie eine Nachricht geschickt, so, hey, übrigens machen wir einen neuen Podcast und so. Und ich wusste auch nicht, hätte auch nicht gewusst, dass er irgendwie sich mit Musik auskennt. Und da gibt's echt auch spannende Sachen. Ich glaube, nicht jedes ist toll, was er da macht, aber oder nicht jedes Musikstück interessiert einen. Wahrscheinlich, wenn man es dann hört,
genau.
Dann
weiß ich so, ja, wir haben Mensch, vor allem Zugang.
Ja, hier irgendwie weiß ich nicht, ja,
Cinnamon von Nina Simone. Genau, bei dem, den ich neulich empfohlen habe, da ist mir jetzt auch, ich habe den auch hart durchgebinged.
Jetzt doch.
Nicht ganz durch, aber schon, ja.
Okay.
Und da sind mir jetzt schon auch einige untergekommen, wo ich das Lied gar nicht kannte und wo es mich auch dann nicht interessiert. Also
ja.
Dieses Südafrikanische, ging mir echt am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, wie das hieß.
Ich hab nur die reingeklickt, die ich auch kannte, deswegen.
Nee, ich binge das alles durch. Manchmal ist es ja auch so, dass man das Lied dann doch kennt, dass man, wenn man es liest, denkt, kenne ich nicht, aber dann, ach ja, das, mit dem wurde ich im Radio schon gequält.
Ja.
Ja,
und es ist halt nett, wenn man so ein bisschen Geschichte dazu hat. Und bei ihm ist es halt eben nicht nur, Geschichte, sondern auch eben die, der musiktheoretische Unterbau.
Das ist also dann ein bisschen wie Song Exploder, aber eigentlich noch fundierter.
Ja.
Weil häufig ist es ja so, dass die Künstler selbst, manchmal haben sie das ja so stark komponiert, dass sie wirklich was zu sagen haben, egal ob es jetzt bildende Kunst ist oder Schriftsteller oder Musik. Mhm. Aber manchmal ist es halt auch, können die Musiker oder die Künstler selbst gar nicht so fundiert zu so einem Stück was aussagen, wie jemand, der eben wirklich das wissenschaftlich auseinandernimmt. Deswegen,
genau.
Ja, ist vielleicht sogar noch fundierter als Song Exploder.
Ja. Und der, also das ist, ich finde es richtig toll, wenn er da eben, und diese Begeisterung, also er ist dann wirklich so, er redet immer schneller und wird ganz aufgeregt und dann hier das und hört euch diese Stelle an und dann spielt das auf dem Klavier vor und dann spielt das nochmal und dann spielt das wieder auf dem Klavier und dann jetzt genau da. Und dann, oh, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? So cool. Also, diese Begeisterung. Ja, und genau.
Hast du sehr schön nachgemacht.
Das klingt jetzt wie Igor Levit spielt Popmusik.
Ja. Hast du den jetzt mal gehört? Nein.
Den habe ich gehört. Nicht komplett durchgebinged, aber ich habe einiges gehört und ja, der macht schon auch Spaß, muss man schon sagen.
Der ist auch cool.
Ist Song Exploder denn noch gut, seit Hrishikesh Hirway nicht mehr da ist?
Der ist jetzt wieder da.
Muss ich da wieder reinhören.
Ja. Der ist seit diesem Jahr ist er wieder dabei.
Wie heißt denn der Podcast, Stefan? Ich habe es nicht mitgekriegt.
Ich glaube, ich habe es auch nicht gesagt. Strong Songs heißt der. Strong Songs. Auf strongsongspodcast.com. Ich kopiere das mal in unsere
Datei. Ja, say that 10 times fast.
Nicht mit 1,5, 4,5 Cornet Oil im Kopf.
Strong Songs.
Also, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist, also, man muss halt sich darauf einlassen, dass jemand einfach fanboyisch über Musik redet und in amerikanischen Akzent. Aber gerade das Bohemian Rhapsody, Christoph, das ist auf jeden Fall was für dich.
Ja, muss ich
auf jeden Fall. Also, er verehrt halt jeden einzelnen Musiker bei Queen. Also auch, wie sie dann am Anfang diese Chöre zusammenbauen aus Freddie Mercury. So, dann ist nochmal und nochmal und nochmal und dann bauen sie das zusammen und die erste Strophe ist so und die zweite sind dann schon 2 und 3 und 4 und ja, und überlegt euch mal, das war 1975, da haben die das noch alles mit Bändern gemacht und zusammen und übereinander gelagert. So. Geil.
Fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht.
Was denn? Hast du die Aufnahme
beendet?
Also
ungefähr, ich habe angefangen, Kiss von Prince die Folge runterzuladen und jetzt hakt mein Internet, also es schafft mein Internet nicht ganz. Kann jetzt sein, dass ich ein bisschen zitterig rüberkomme, bis der Song runtergeladen ist.
Ups, und du möchtest jetzt was erzählen? Nee, das geht.
Anfängerfehler.
Kannst du es irgendwie abschalten? Kannst du dein Handy in Flugmodus nehmen?
Wir hören dich noch.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das... Ja. Ah, ich habe es geschafft, es abzubrechen. Gut,
eigentlich hören wir noch. Der Christoph möchte nämlich jetzt noch über das Johanniskraut sprechen.
Hast du Depression? Musst du Johanniskraut nehmen? Was ist los? Sprich dich aus, wir helfen
dir.
Ich sagte, ich habe Muskelkater. Ich weiß nicht, ob dagegen Johanniskraut hilft.
Nein.
Mist.
Du könntest vielleicht auflegen und hoffen, dass es hilft.
Nee, es führt eher zu Muskelkater. Wenn man es aus dem Garten rausreißen will. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sich um Johanniskraut handelt. ich habe es mit meiner Pflanzenidentifikations-App fotografiert und habe das, ja, und das hat ganz klar, ja, ist Johanniskraut, passt schon.
Wie heißt die App?
Und dann war ich
ich bin nämlich auch auf der Suche nach.
Haben wir doch schon tausendmal drüber gesprochen, oder?
Ich habe eigentlich
also, das war jetzt Plantnet.
Plantnet.
Und
aber die Plantnet so gut.
Die Bilder, die da die haben auch ziemlich gut gepasst. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren, um irgendwas abzuholen. Ach ja, genau, weil ein Rohr verstopft war. Auch da ganz großer Spaß am Sonntag. Ist ja immer am Sonntag, gell? Um mir so ein Durchspülgerät von meinem Vater auszuleihen.
Catcher hilft da. Wir haben so einen Catcher, mit dem man da. Gibt zwar eine Riesensauerei, aber
Ist gut.
Nee, das Problem war, das war der Ablauf vom, da kann ich gleich erzählen, auch eine Geschichte, die auch nicht in den Shownotes steht bisher. Oder in den Kapitelmarken. Also, bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe eben da erzählt, ja, boah, gestern, puh, Muskelkater und hier und so weiter, wegen Johanniskraut. Und da hat mein Vater gesagt, ja, das haben wir ja auch, das wächst hier am Zaun. Und da gucke ich so eine Pflanze am Zaun an und dann sieht halt die Blüte exakt genauso aus, wie das, was ich fotografiert habe, aber halt irgendwie Faktor 0,1. Also es ist halt winzig klein.
Oh.
Wo ich mir denke so, nee, das ist nicht die Pflanze. Und ich meine, die App kann ja auch nicht wissen, wie groß das ist, was ich da fotografiere.
Ja, klar.
Und wie sehr das Makro ist. Und jetzt weiß ich es nicht, ob das vielleicht eine große Form von Johanniskraut ist. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Wahrscheinlich ist es so ein Zier-Johanniskraut oder so. Denn die Blüte sieht also echt gleich aus.
Grundsätzlich könnte die App das wissen. Sie kann sicherlich auf zum Beispiel so auf sowas wie Brennweite oder so zugreifen. Vielleicht sogar
ja, Fokus. Stimmt eigentlich schon.
Also theoretisch, also bei so Augmented Reality Anwendungen oder so, wissen die Apps sehr genau, wie groß die Dinge sind, die du da filmst. Also theoretisch.
Naja, also ich glaube tatsächlich, ich habe noch ein bisschen gegoogelt, das ist gar nicht so einfach, wenn du halt gar nicht weißt, nach was du suchst. Tatsächlich könnte es sein, dass es so eine Zierform von Johanniskraut ist, obwohl die Wuchsform der Pflanze völlig anders ist, aber ist egal. Auf jeden Fall, das Problem ist, ich habe so einen Bodendecker bei mir im Garten, an mehreren Stellen, also an drei Stellen hauptsächlich, einmal im Vorgarten und zweimal hinten im Garten. Und das Zeug ist unheimlich invasiv und breitet sich halt aus. Und ich habe es jetzt an der Stelle direkt neben der Terrasse unter der Magnolie und um die Magnolie, wo ich es einfach nicht mehr haben wollte, wo ich lieber irgendwelche Küchenkräuter und sowas haben will, eben nah an der Küche. Ja, das sind auch noch so andere Pflanzen, die wo ich das Gefühl habe, so die gedeihen nicht so richtig wegen dieses Bodendeckers. Und das ist so ein Bodendecker, der so ungefähr, naja, 20, 25 Zentimeter hoch wächst und dann so eigentlich recht schöne gelbe Blüten hat, momentan gerade nicht mehr. Und deswegen habe ich mich am Wochenende entschieden, diese Pflanze wird jetzt als Unkraut eingestuft, was in meinem Garten bedeutet Vernichtung. Was für relativ wenig Pflanzen gilt. Also bisher eigentlich nur Efeu, soweit ich weiß. Und Ambrosia. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Und weil sonst bin ich ja sowas, was so die meisten Leute als Unkräuter einstufen, bin ich ja eigentlich ziemlich entspannt, ja. Also darf ja wachsen, was will. Also auch Klee und so. Meine Schwiegermutter flippt immer aus, wenn sie meinen Klee sieht, weil ich habe da halt kein Problem mit Klee. Soll doch Klee sein. Und aber dieses Ding halt, das habe ich jetzt als Unkraut eingestuft und das bedeutet, dass ich alles daran setze, es auszurotten in meinem Garten. Und das bildet halt ganz fiese Ausläufer. Also du reißt dann immer so Wurzeln, also so halbe Meter oder ganze Meter Wurzeln mit raus, wo dann mehrere Pflanzen noch mit dranhängen. Und also man kann es zum Glück relativ gut ausreißen, aber es ist schon eine Heidenarbeit. Also man muss dann immer mit dem Spaten so ein bisschen locker ein bisschen drunter stechen und dann eben so einen halben Quadratmeter ausreißen. Das ist unfassbar anstrengend. Und das habe ich, damit habe ich meinen Samstag verbracht, das auszureißen. Das sieht jetzt, ich werde das auch bei Instagram, werde ich das veröffentlichen, wie das vorher und nachher aussieht. Das sieht erschreckend aus, weil vorher war es halt alles schön grün und hinterher ist es jetzt braun und gerodet und sieht fies aus. Aber jetzt habe ich ja Platz für Neues. Ich habe nämlich neulich eine schöne Fotodoku gesehen, das hat jetzt damit nur indirekt zu tun, von einem Vorgarten, den sie in den Urzustand dieser Gegend zurückversetzt haben. Und der Urzustand war da halt, dass es da so ganz magere Magerwiesen sind, die so ganz sandig sind mit ganz wenig Organik und ja, also so, wo dann so ganz so Spezialistenpflanzen drauf wachsen. Und da haben die halt aus dem Garten alles rausgerissen. Und haben halt auch den Oberboden abgetragen, also diesen ganzen organischen Oberboden, so diese gute Gartenerde, haben sie alles raus, wo man auch so auf den Fotos denkt, so, sind die wahnsinnig? Also, so, wo man erst so eine Assoziation hat, so, ja, das ist wie wenn du so ein Schotterfeld anlegst, was die Leute jetzt in ihren Vorgärten gerade haben. Aber dann halt dann das nachher, ja, dann sind halt wieder Pflanzen, die eben auch so, die haben extra, extra mageren Sand reingefahren, so gewaschenen Sand und so Scheiß, auf dem fast nichts wächst. Aber manches wächst dann eben doch drauf und es sieht wunderschön aus. Es ist halt dann, ja, es sind halt dann andere Pflanzen, gell? Es wächst dann halt nicht, keine Ahnung, Gras und weiß der Teufel, oder nicht Rasen und so Scheiß drauf. Aber gut, aber das hat jetzt mit meinem nicht so viel zu tun, aber das hatte ich so im Hinterkopf, wo ich mir dachte so, ja, nur weil es vorher grün war, heißt es nicht, dass es gut ist. Und dieser Bodendecker, der macht es einem halt einfach, weil es ist halt immer schön grün, also jedenfalls im Sommer. Und man muss sich nicht zu viel Gedanken machen, aber das will ich eigentlich. Ich will ja eigentlich, will ja da was schaffen. Wie gesagt, will ich da verschiedene Arten von Küchenkräutern und in einem anderen Bereich, da fällt mir auch noch was ein. Also, und seien es irgendwelche anderen Pflanzen, die für mich irgendeinen Wert haben und ist nicht der einzige Wert ist, dass es einfach nur grün ist. Und deswegen ist es da jetzt schön braun und es sind tatsächlich Pflanzen zum Vorschein gekommen, es sind drei Azaleen sind darunter gewachsen, von denen man nichts gesehen hat. Also die eine hat es ein bisschen oben rausgeschaut, aber ich habe die nie gesehen, also die habe ich nie wahrgenommen. Und jetzt, als ich dieses ganze Johanniskraut rausgerissen habe, stehen da plötzlich drei Azaleen. Zwei davon habe ich dann rausgerissen, weil sie fast kaputt waren, weil sie halt kein Licht gekriegt haben. Okay. Und weil ich Azaleen auch nicht so, ich stehe auch nicht so auf Azaleen, aber eine habe ich stehen lassen, die werde ich jetzt irgendwie als Bonsai zusammenschneiden, glaube ich. Und dann irgendwie drei oder vier Rosen, von der ich auch von einer gar nicht wusste, weil sie irgendwie ja, es nicht geschafft hat richtig. Also es ist ganz seltsam, ein seltsames Beet und dann auch ein ganz komisches Gewächs noch, wo ich gar nicht so genau weiß, ob es ein oder zwei Gewächse sind. Ja, da auf jeden Fall in dem Beet werde ich noch viel tun, aber ich war so platt am Ende. Also es war schlecht am Abend. Also
wenn du da,
es war richtig furchtbar. Ja.
Wenn du die ganze Zeit da ausgraben, also zumindest mal mit dem Spaten reinstechen und
also ich habe stundenlang habe ich dieses Zeug ausgerissen. Ich weiß nicht, und es war ja heiß am Samstag. Ich habe richtig massiv geackert und habe dann gedacht, ja, am Sonntag entspanne ich mich schön. Ja, und dann sagt die Theresa, ja, in der Küche da irgendwie, ich war jetzt gerade im Keller, weil wir haben ja, unsere Küche ist ja an ein Abwasserrohr angeschlossen, was im Keller noch ein Waschbecken hat.
Okay.
Also es ist praktisch Küche, dieses Waschbecken im Keller und dann geht's in den Kanal. Und die Theresa hat zufällig im Keller festgestellt, dass in dem Waschbecken Wasser steht und nicht abfließt. Genau, und zwar ziemlich hoch, also Oberkante, Unterlippe so ungefähr. Ja? Morgens war noch die Spülmaschine gelaufen, was auch da auch reinlief. Also wir haben einfach verflucht Glück gehabt, dass das Ding nicht übergelaufen ist. Und wir es gar nicht gemerkt hätten. Ja,
Vor allen Dingen, wenn du das mal vier Tage nicht merkst und zweimal Waschmaschine läuft und boah.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich da, also lief nichts mehr. Ich habe dann mit dem Pümpel rumgepümpelt und da ging halt, hat sich gar nichts getan. Und wenn man oben Wasser reingegossen hat, habe ich gesehen, wie es eben ins Waschbecken von unten reindrückt. Gell?
Okay, gut. Na, ist halt
und
nicht
dann, genau, dann habe ich verschiedene Leute abtelefoniert, ob sie so eine Spirale haben, mit der man da so reinbohren kann. Und mein Vater hatte sowas tatsächlich. Und der hat aber eben auch sowas, wo man mit so einer Wasserdüse dann so reingeht und so Wasser sprüht. Und irgendwie eine Kombination aus dem und der Spirale und dann heißem Wasser, weil wir nehmen an, dass es irgendeine Wachsgeschichte ist. Und wir haben dann halt unten, das ist ja relativ weit von der Küche weg, gell? Das ist die Küche, der Küchenablauf geht ja durch die Decke und dann geht er irgendwie wahrscheinlich 4 Meter an der Decke entlang und dann noch runter, also nochmal 2,5 Meter. Und dann ist er erst da, wo wahrscheinlich die Verstopfung ist. Kann sein, dass eben irgendwelche Wachse vom Küchenabfall eben da dann eben gerinnen. Ich weiß es nicht. Also stelle ich mir das vor.
Okay.
Deswegen habe ich ja noch heißes Wasser und dann habe ich noch ein bisschen Chemie da reingegossen und naja, jetzt läuft es erstmal wieder ab. Eine Frage an die Hörer an dieser Stelle. Ich hoffe, wir haben einen Hörer, der sich mit Wasserinstallationen auskennt. Mein Schwiegervater hat nämlich wahnsinnig gelästert, als er dann kam und gesagt, dass die das ja auch ganz falsch gemacht hätten, die Wasserinstallateure, weil sie da das falsche Rohr dran gemacht haben, weil man nicht bei Küchen kein 50er Rohr dran machen darf, sondern ein 75er, damit eben sowas nicht passiert. Und dann habe ich gegoogelt und Google sagt mir, dass man bei Küchen 50er Rohre dran macht. Also die haben das ganz richtig gemacht. Jetzt meine Frage, wer hat keine Ahnung? Google oder mein Schwiegervater? Bitte sagt mir das. Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ja, so habe ich meinen Sonntag verbracht. War sehr schön und sehr stinkig.
Na, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man ja ein hier Kärcher nehmen kann. Ich habe damals, als wir irgendwie einen Kärcher gekauft haben, irgendwie ein Modell erwischt, wo auch so ein Abflussreiniger-Kärcher drin ist, was natürlich in deiner Situation nicht so klug gewesen wäre, weil der natürlich auch dann das Wasser da reinpumpt. Aber der hat, da gibt es so einen langen Schlauch, den du auch an dieses Ding anschließen kannst. Und dann kommt halt richtig Druck raus und dann kannst du halt zu so einer Stelle, also der zieht sich halt in den Schlauch rein, in das Rohr rein. Und dann sprüht er das alles sauber und dann befreit er das hoffentlich irgendwie. Aber gut, in deinem Fall hätte er halt das Waschbecken
voll gemacht. Doch.
Das willst du natürlich nicht.
Nee, doch, das ist ähnlich wie das, was mein Vater hat sowas mir gegeben. Das ist praktisch eigentlich ganz simpel, aber mit weniger Druck. Das ist ein Schlauch, der auf der einen Seite eben eine Düse hat und auf der anderen schraubst du den an den an deinen Wasserhahn dran. Mhm. Und dann drehst du den Wasserhahn auf.
Okay, gut, der Kärcher hat dann nochmal mehr Druck, klar.
Genau, und ich habe halt einen Eimer drunter gestellt, also da kommt es, also es ging. Das war kein Problem.
Ich habe bei meinen Eltern da mal mit das Fallrohr sauber gemacht. Das war schon eine große Sauerei.
Eine gute Idee mit dem Kärcher. Gefällt mir. Sehr gut.
Also das hat auch gut funktioniert. Solltest du das nochmal brauchen? Also ist die Frage, ob sich das nicht vielleicht sogar lohnt, wenn du das mal
bei dir. Ja, ich glaube, wenn du das nächste Mal hier zu mir kommst, dann bring das doch mal mit. Dann machen wir das nochmal. Weil ich glaube nicht, dass diese, also es läuft jetzt wieder ab, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ganz frei ist. Also ich.
Damit kann man sowas halt freischießen. Wenn du da vorbei bist, genau. Der schießt ja zurück quasi und müsste dann hoffentlich zumindest mal einen Teil von den Sachen wegnehmen. Außer er nimmt irgendwo die falsche Abbiegung und läuft dann nach oben und landet in der Küche und dann stehen wir im Keller und pumpen über Schlauch rein und oben aus der Küche explodiert der
Kärcher. Schöne Fontäne, ja. Nee, das kann, glaube ich, nicht passieren.
Nee, die Rohre sind ja, glaube ich, so gemacht, dass der nur in eine Richtung abkurven kann.
Nee, das ist tatsächlich, ich musste da auch relativ viel Rohr abnehmen, weil da ist tatsächlich eine echte T-Kreuzung drin.
Echt?
Wenn ich vom Siphon des Waschbeckens praktisch nach links gehe, dann kommt eine T-Kreuzung, wo es nach oben geht oder nach unten. Nach oben in die Küche, nach unten in den Kanal.
Oh, ich hätte
deswegen also, das ist alles abgebaut.
Okay. Ich weiß, dass bei uns im Hof haben die das ja alles neu gemacht. Und da sind zwar auch T-Kreuzungen, aber die sind halt so ganz klar gekurvt.
Ja,
genau. Das heißt, wenn du von der Seite kommst, kannst du nur in eine Richtung fahren. Also schwimmen. Ja. Also, ja, du weißt, was ich meine.
Sinnvoller wäre das, ja.
Ja. Ja, gut.
So hatte ich Spaß.
Das ist aber ein aufregendes Wochenende.
Ja. Also, Freunde da draußen, die Ahnung haben von Dings, bitte sagt mir, ob das mit den Fünfer, ob ich das alles, weil mein Schwiegervater wollte am liebsten am Sonntag noch die Wand aufklopfen, um noch ein 75er Rohr da zu verlegen.
Warum hatte
ich weiß nicht, ob das nötig
ist. Es war doch sein Haus, als das verlegt wurde, oder?
Ja, aber der hatte die Küche ja nicht dort. Wir haben ja die Küche woanders hingemacht.
Ach so.
Deswegen kritisiert er das ja jetzt alles, weil das ist ja alles falsch, was die jungen Kinder da gemacht haben. Die haben ja keine Ahnung. Mhm. Die haben sich dabei das Ohr und Originalton. Ja, er weiß natürlich, warum die das gemacht haben, weil es am einfachsten war. Aber das ist halt nicht richtig so. Aber das kann ich ja nicht, weißt du, dann kann ich ihm nur sagen, so, ich kann das nicht beurteilen. Die haben das so gemacht, die sind vom Fach. Ja, ich gehe davon aus, dass das richtig ist. Was anderes kann ich dazu nicht sagen.
Die haben das vermutlich irgendwo in der Berufsschule oder sonst irgendwo gelernt und irgendein Meister wird es abgenommen haben, oder?
Vielleicht. Ja, ich meine, es kann ja sein. Ich meine, es mag ja sein, dass das so eigentlich so in der Regel steht, aber in Wirklichkeit ist es sinnvoller, ist ein 75er Rohr zu machen. Das kann ja sein, weiß ich nicht. Aber kann ich nicht beurteilen. Deswegen, da fehlt mir die Expertise.
Naja.
Ja.
Es ist immer so, wenn man, nicht alles selber macht. Nee, habe ich keine, tut mir leid.
Gut.
Man kommt aber immer wieder an den Punkt, dass man viele Sachen einfach am liebsten können würde und wissen würde und dann feststellt, dass man nicht alles können kann und nicht alles immer selber machen kann, leider.
Das mit dieser Spirale übrigens, das war Glück, dass ich da meinen Vater angerufen habe, weil ich habe erstmal bei uns so rumgefragt, so im Dorf, gell? Zum Beispiel auch den, der es installiert hat, habe ich dann gesagt, so, oh, da muss ich den so und so anrufen. Und dann hat der, mit dem ich da gerade telefoniert habe, gesagt, nee, der hat heute Geburtstag, den kannst du heute nicht anrufen. Na super.
Oh, Mist.
Und dann ist mir eingefallen, dass mein Jugendfreund Stefan damals in Pflaumheim noch.
Du hast auch nur Freunde, die Stefan heißen, oder?
Ja, das ist erstaunlich,
gell? Ist ja auch also kein Name, sondern ein Sammelbegriff.
Ich hatte ja zeitweise sogar drei Stefans im direkten, also die besten Freunde, so waren alles drei Stefans. Gut, aber jetzt ist es so, dass mir eingefallen ist, dass der mal, als seine Eltern nicht da waren, und da waren wir echt noch echt jung, also waren wir Teenager, ein Problem mit nicht ablaufender Scheiße im Klo hatte. Und der hat aber so eine Spirale und da war das irgendwie so, der hat mich angerufen so, komm vorbei, ich bin hier am Schöpfen und jemand muss die Spirale aus der Garage holen und es läuft die ganze Zeit. Das war furchtbar, ja. Also, er hat also aus dem Klo geschöpft, ja, damit es nicht überläuft. Also super GAU.
Wow, was ist halt fest.
War ein Fest. Wieso, genau. Also was lief denn nach, dass man da weiter schöpfen musste?
Ich weiß, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich hat er einfach immer gespült, damit es weggeht.
Oh aber Gott.
Es ging nicht weg.
Ich habe keine Ahnung. Es war schlimm auf jeden Fall. Und deswegen wusste ich, dass der eine Spirale hat. Und dachte ich, okay, vielleicht, weil ich weiß, dass sein Vater mittlerweile in der Nähe von meinen Eltern wohnt. Und dachte, vielleicht hat sein Vater diese Spirale noch. Und deswegen habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt so, kann ja sein, dass 25 Jahre später der immer noch die Spirale hat.
Und dann hat dein Vater sogar eine.
Und dann hat mein Vater gesagt, ja, nee, ich habe sowas. Und ich habe noch was Besseres. Na gut, mal gucken, vielleicht hat es geholfen.
Sehr schön.
Das war auch echt spaßig mit der Scheiße im Klo. Mann, oh Mann.
Jetzt fangen wir alle Anekdoten von vor 25 Jahren zu erzählen. Jetzt wird's aber wild.
Ja, genau. Wie jedes Mal. Jede Aufnahme, immer wieder. Wir gelangen immer wieder in die mittleren 90er.
Ach, so gar nicht so oft bisher, oder?
Ich kann mich erinnern, was wir neulich schon mal hatten.
Irgendwie hat gerade noch eine Flasche. Oh Gott.
Das ist der Christoph, das bin nicht ich.
Kann jemand rausmoderieren? Ich kann nicht mehr.
Nee, ich auch nicht.
Ich muss mich hinlegen.
Sehr gut. Ach, Bob, gib ihm.
Was soll ich ihm geben? Du meinst deine Abmoderation?
Ja. Ja, genau.
Du kannst auch noch eine Geschichte erzählen, wenn du willst.
Ja,
mir ist egal. Ich höre zu, wie die Aufnahme läuft.
Wir haben doch beide aus den 90ern jetzt einen Schwank erzählt.
Hast du mal einen Schwank? Hast du noch einen 90er-Schwank? Spirale oder sowas?
Irgendwas mit einer Spirale und einer Ex-Freundin, nein. Habe ich nicht verfügbar, tut mir leid. Bolsonaro hat Covid-19, vielleicht tröstet das irgendjemanden, ich weiß es nicht. So,
hat er nicht schon mal gehabt? Oder wurde er schon mal das war doch irgendwie schon mal, dass der das schon mal hatte, oder?
Das war Johnson.
Oder, Johnson. Oder wurde er nur schon mal getestet?
Ja, getestet werden die doch öfter mal, oder?
Ja, ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass das schon mal hatte. Aber
ja, ich glaube, der wurde schon mal getestet.
Ah, oder so. Ja, finde ich lustig. Recht geschieht sie ihm. Ja, ist doch so, oder? Also, es mag gehässig klingen, aber jetzt mal ernsthaft, denkt da irgendjemand anderes darüber? Anders darüber? Das geschieht ihm doch recht, oder?
Ich wollte gerade sagen, seine Fans, ja. Ja, es gibt so gewisse Leute, denen wünscht man eine Menge Schlechtes und kann man dann nicht so richtig Mitleid aufbringen, das stimmt schon. Auch wenn das eigentlich.
Ja, auch gar nicht was Schlechtes, sondern eben halt genau das. Also, das ist halt, ja. So ja. Wie Trump auch, dem wünscht man doch auch, dass er genau das kriegt.
Das
muss nicht sterben, ja, aber.
Ja, ja, ich verstehe.
Einfach mal.
Ja, das wäre wirklich krass. Also, egal, ob jetzt Trump oder so, wenn es einen von so, so Staatschefs oder so erwischen würde, dass egal jetzt wer, das wäre schon irgendwie.
Ja, und dahin entscheidet. Ja, also nicht wie Johnson, der es dann irgendwie übersteht und irgendwie.
Ja, aber bei Johnson Quatsch hatte ich so ein bisschen, hatte ich zwischendrin so ein bisschen, dachte ich, oh, das könnte jetzt die übernächste Nachricht sein.
Weil der, ja, bei Johnson war es knapp,
ne? Hatte man doch das so ein Gefühl. Bisschen,
ja, 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 schon. Und dann weiß man ja auch nicht, wie man diesen Nachrichten so vertrauen kann, wenn es dann heißt, so, ja, ist
genau.
Im Krankenhaus. Aber nee, muss nicht beatmet werden. Alles prima. So, dann denkst du dir auch so, aha, ja, genau, bis morgen früh. Und dann heißt die Nachricht anders.
Genau, und da war es doch dann so, dass dann am nächsten Tag ich so, ah, naja, so prima ist es jetzt doch nicht. Ihr kriegt jetzt doch Sauerstoff und so.
Also, ja, er kriegt Sauerstoff, weil er wird nicht beatmet.
Ja, ah, genau. Ja,
okay. So.
Und da wäre halt das nächste dann gewesen, ja, wird jetzt doch beatmet. So, gell? Hätte halt noch gefehlt, aber gut, war dann halt in dem Fall nicht so, aber ja, nee, muss man mal gucken. Aber weil so wahnsinnig jung ist Bolsonaro jetzt auch nicht mehr, gell?
65, ja. Nun gut, also ich wollte nur irgendwie noch irgendwelche Trivia-Fakten, die mir gerade so über den Weg gefallen sind, in die Abmoderation einbauen, ist jetzt ein bisschen eskaliert, also
bei uns eskaliert jetzt alles, komm, ist egal, egal welche Trivia-Fakten hier noch
rein. Hau raus!
USA treten übrigens offiziell aus der WHO aus, habe ich gerade gelesen.
Ah, war es jetzt schon?
Das lese ich gerade.
Haben Sie das nicht vor wie vielen Monaten gemacht?
Nee, aber jetzt wirklich.
Tja. Naja, bisschen
super. Naja, gut.
Katalonien führt eine Maskenpflicht im Freien ein. So, jetzt haben wir es endgültig mit den Corona-News. Ihr solltet alle da draußen
Heidenheimer weiterhin. Heidenheimer Fans attackieren Werderbus. Ist das mal eine Nachricht?
Ich habe das Spiel gestern geguckt. Ich weiß
gar nicht, dass Heidenheim Fußballverein ist.
Ja, na doch, gut. Das war gestern eine Relegation gegen Werder Bremen. Oder? Die werden, naja.
Gott, das interessiert mich nicht. Ich verstehe nicht, warum die Fußball spielen. Verstehe ich wirklich nicht. Was soll dieser Quatsch?
Das Lustigste ist jetzt, als ich gestern erst mitbekomme, ist wahrscheinlich für echte Fußballfans schon ein alter Hut, aber mich hat es gestern einigermaßen überraschend erwischt. Dass ich mitbekommen habe, dass sie jetzt bei Fußballübertragungen, die ja immer noch vor leeren Stadien stattfinden, Fake-Fan-Atmosphäre einspielen, wie in Computerspielen.
Oh Gott, was eine Scheiße.
Das sind einfach Fangesänge, die nicht da sind. Die werden einfach so drüber gelegt, damit es im Fernsehen nicht so blöd klingt.
Da fehlt eigentlich nur, dass der Buschi das moderiert, oder?
Da fehlt eigentlich nur noch, dass sie so CGI-Fans in die Stadien reinmontieren. Bitte.
Hatten nicht in Japan nur so Sexpuppen auf die Tribüne gesetzt?
Es gibt ja in mehreren Stadien so bemalte Sitze und so, die so aussehen.
Ja.
Ja, naja. Gut, also, für alle, die zugehört haben.
Jetzt bin ich
hier
mal gespannt, wie du da rauskommst. Ich wollte ja vorhin schon die 75er Rohrschelle anhängen.
Ja.
Du bist ja noch mal drumherum gekommen, aber jetzt musst du.
Also wenn die Leute jetzt hier noch weiter zuhören und wir uns noch weiter im Kopf und Kragen reden, dann brauchen die hier wirklich alle noch Johanneskraut, um aus dieser Depression, in die sie dann fallen, wieder rauszukommen. Vorsicht bei zu viel Johanneskraut, da wird man lichtempfindlich und die Antibabypille kann ihre Wirkung verlieren, also Vorsicht mit diesem Zeug.
Du alles weißt.
Ihr müsstet da genau gucken, in die, auch wenn ihr, falls ihr AIDS-Medikamente nehmt oder so, Johanneskraut, vorsichtig, bitte genau hingucken und vor allen Dingen nächste Woche hier wieder einschalten, da erfahrt ihr dann die Nebenwirkungen von irgendeinem anderen Medikament, das wir uns vielleicht nächste Woche aussuchen, vielleicht aber auch nicht.
Bis dahin auch gedacht haben.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.